Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Ja, dann blas mir doch rein.
Meeple Porn.
Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist ein fantastischer Donnerstagabend um 20.15 Uhr live auf Twitch TV mit Selzuk und dem großen Degarino. Und wir werden heute hier hinter der Bühne einige Zaubertricks aufbauen, die wir dann im Laufe der Show heute abfeuern werden.
Oder die wir nicht vorführen werden.
Oder dann, das kommt ein kleines bisschen drauf an, Selçuk, wie sich die Dynamik halt entwickelt, ob wir die vorführen.
Was für Dynamik, Alter? Ich hab mit dir keine Dynamik.
Also eigentlich hatten wir heute den Brettspielmagier eingeladen, damit er hier ein paar Sachen für euch zaubert, aber er zaubert nicht mehr. Okay. Man weiß nicht, warum der Brettspielzauberer nicht mehr zaubert, officially. Zumindest hat er keine Lust, bei uns hier was zu zaubern. Deswegen bin ich enterwürdig. Ich hatte versucht, alles versucht, aber ich bin mit Selçuk heute hier alleine, Selçuk. Wir müssen das Ding irgendwie, müssen wir was draus machen.
Eigentlich war heute noch ein bisschen anderes Programm geplant, aber wir sind inzwischen kommentarmäßig und zeugmäßig ein bisschen voll. Deswegen haben wir so ein bisschen die Termine verschoben, dass wir heute mal wieder ein bisschen normalen Content machen können, den wir noch so liegen haben. Und dann nächste Woche haben wir nochmal eine Special-Folge. Meeple Porn am Donnerstag 20.15 Uhr, wenn ihr da dabei seid. Und am Dienstag kommt der Dirk mit Uprising am Start. Uprising läuft ja gerade auf Gamefound und wird dann mit Stefan ein fettes Interview führen. Und da habt ihr die Möglichkeit, ihm alle Fragen zu stellen. Weil ihr wisst, Uprising ist kein günstiges Spiel oder beziehungsweise ist es kein günstiges Abenteuer, was man da bezahlt. Da kann man ja schon mal seine, keine Ahnung, 400-500 Euro latzen. Also könnt ihr da wirklich alle Fragen stellen, die ihr stellen wollt. Und dann wisst ihr auch, was ihr da letztendlich kauft. Das ist eine coole Sache eigentlich. Ne?
Selçuk, sag doch mal so, wie es ist halt eben. Das klingt jetzt einfach wieder so, als hätten wir sowas umgeschustert und so. Wir gehen mit unseren Leuten, unseren Freunden, gehen wir ja quasi offen um. Eigentlich sollte der Dirk heute am Start sein. Und dann haben wir gesagt, ey, Digga, es hat sich so viel aufgestaut, so, das passt nicht. Und dann habe ich ihm einfach Sprachnachricht geschickt. Ey, Digga, eigentlich wärst du ja heute am Start, lass mal Dienstag lieber machen. Und es ist zu cringe, wenn du jetzt hier mit unserem Podcast hockst am Donnerstag. Kein Bock auf dich, Cringe Lord, weil wir auf Kommentare reacten wollen. So ist es gewesen. Real Talk. Und er hat aber auch, wie Freunde auch waren, er hat sofort gesagt, okay, verstehe ich, dann sehen wir uns Dienstag.
Verstehe ich. Und Chris ist ja immer noch in Sri Lanka irgendwie unterwegs, keine Ahnung, hat sich hoffentlich gut impfen lassen und wir werden ihn wahrscheinlich übernächste Woche auf der Messe dann sehen und dann danach geht's wieder normal weiter.
Wenn man mal auf Instagram guckt, er ist da nur mit Straßenhunden am Chillen, Alter, ich würd mir nicht wundern, wenn er nächste Woche voll die Parasiten oder sowas hat.
Das sind vegane Straßenhunde. Mhm. So, ich würde sagen, knall mal direkt. Bevor du es knallst, muss ich erst noch Danke sagen an unseren neuen, unser neues Steady-Mitglied, Peter. Der Peter hat sich jetzt auch mit dazugesellt und unterstützt uns bei Steady. Ich weiß, Leute, ihr bekommt es jedes Mal am Ende von der Folge mit, auch wenn es der Stefan letztes Mal wahrscheinlich nicht mit reingeschnitten hat.
Hast du es reingeschnitten? Doch, habe ich reingeschnitten.
Sehr geil.
Selçuk, wieso, wenn das sehr, sehr geil. Mal eine Folge
Nein, ich hab,
gehörst, die
ich hab, nicht
nachhört.
Nicht,
da weißt du schon, die ist fehlerfrei und bei Chris immer nachhören und wieder, Chris, da hakt es wieder ist leider. So. Das ist der Podcast-Cutter, mit dem wir immer Probleme haben.
Also vielen, vielen Dank nochmal an all unsere Steady-Nutzer, Leute. Ihr hilft uns echt wirklich mit der ganzen Scheiße hier. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Mats ab mit den Kommentaren.
Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter, Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Kommentare.
Es ist echt viel, Alter. Es ist wirklich viel.
Aber ist doch gut, ist doch, was im Endeffekt.
Ich sag's nur, es ist wirklich viel. Also, ich mache jetzt gar nicht lange rum. Ja, ja. Ich habe nämlich auch zufälligerweise einen Kommentar entdeckt. Leute, jeder, der uns Kommentare schreibt, bitte, bitte gewöhnt euch an. Schreibt eure Kommentare, wenn es geht, auf Spotify. Die anderen Kommentare, die sehen wir immer sehr, sehr spät, weil ich die wirklich nur zufälligerweise, wenn ich mal ein bisschen rumscrolle und rumgucke, die poppen uns nicht ins Gesicht auf. Deswegen vom 2. September ist hier ein Kommentar drin von Apple Podcasts, und zwar vom Taumarus. Und er schreibt, es ist doch so. Hey Leute. Erst einmal macht ihr alles richtig. Ihr redet über die Dinge, wie sie sind, weiter so. Einen Punkt möchte ich einwerfen. Schaut euch bitte die aktuellen Vorstellungen auf Gamefound an. Wo findet ihr euch nicht abgeholt als Männer? Ich habe eine Frau, die gerne mitspielt. Diese Frau hat einen gewissen Anspruch an Thema. Sie benötigt nicht maximale Brutalität, abstrakte Weltraumabenteuer oder Fantasiethemen. Merkt ihr etwas? Es wird kaum ein Thema im Brettspiel angesprochen, das normale Menschen anspricht und abholt. Warum ist Monopoly so abgegangen? Jeder kann mit dem Thema etwas anfangen. Was ich sagen möchte, ihr und ich werden abgeholt. Neue Spieler, die der Community wirklich gut tun würden, haben es wirklich schwer, auch nur ein einziges passendes normales Spiel zu finden. Ich würde das Ganze schnell und einfach beantworten. Gamefound ist einfach eine Geek-Plattform, deswegen ist es ein Bullshit-Vergleich. Wenn du jetzt aber in die normale Szene reinschaust oder in die normalen Franchise-Spiele, was auch immer, wie du es sagen willst, guck mal, Sky Team war hier Spiel des Jahres oder was auch immer nominiert, und Mischwald war am Start, E-Mission war am Start, Dorfromantik, wenn du sagen willst, das ist ein City-Builder, der auch vielleicht ein bisschen realistisch sein könnte, war auch am Start. Also es gibt schon genug Themen für die normalen Leute, aber Gamefound ist einfach eine Geek-Seite, also kannst du das damit überhaupt nicht vergleichen. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, es wirkt, also wenn man auf Gamefound schaut, es wirkt auf jeden Fall immer so, als wäre es alles sehr, sehr speziell. Wobei man da auch gucken muss, halt eben, weil unser Game halt eben, wenn man auf Unfinished Business gucken, Digga, ist ein Mafia-Game. So. Mit der Mafia habt ihr wahrscheinlich im Alltag auch nicht so viel,
ist so, ja.
Nicht so viel zu tun. Aber wir persönlich finden das Thema geil. Und so, ja, finden wir einfach auch, was unser nächstes Projekt schon, wir finden irgendwie Fantasy auch irgendwie geil, können wir alle was mit anfangen. So. Und deswegen, ja, haben wir halt in die Richtung halt eben uns irgendwie was überlegt.
Es gibt doch auch,
ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was der Designer für ein, was der für ein Typ ist, was der selber quasi irgendwie gerne hat und so. Zum Beispiel hier diese 18XX-Johnnies, die da ihre Dinger machen, Digga. Ich glaube, die können mit Space quasi nichts anfangen, obwohl man
die
Sicherheit auch mit 18XX voll das Space Game machen könnte, wo du Flugrouten baust für deine Raumschiffe oder irgendwie sowas, und predicted, das kommt noch.
Ich mache jetzt auch wieder Schleichwerbung für den Friedemann Friese, Alter. Der Typ, der verarbeitet sehr, sehr viele komische Themen mit, keine Ahnung, der hat doch auch Feierabend gemacht und der hat Funkenschlag gemacht. Und das sind ja auch so Themen, oder der hat doch auch noch so ein Game gemacht, wo du nicht mehr arbeiten wolltest oder was auch immer. Also viele so gesellschaftliche Themen, die er dann irgendwie einpackt in ein Brettspiel. Also vielleicht sind das ja auch Games, die deiner Frau gefallen würden. Aber also
wir arbeiten auf jeden Fall aktuell an einem Massentierhaltungsspiel, wo wir dann einfach auch richtig.
Das ist ein Area-Control-Spiel.
Ja.
Aber
wer die meisten Viecher pro Quadratmeter reinquetschen kann, Digga, der ist am Ende der Gewinner.
Nee, wer am Ende die wenigsten hat, weil du tust dir einen nach dem anderen
abmorschen quasi.
Dann, abmorschen, ja. So. So, zu Folge 180, zwei Köpfe, eine Meinung, schreibt Smash. Die Zuhörerstory beim Augenarzt habe ich gefühlt. Habe den gleichen Mist gehabt mit einem Span im Auge. Paar Tage lang nicht zum Arzt. Und das Ding hat gerostet. Span aus dem Auge geholt und dann die Hiobsbotschaft bekommen. Ich fräse dir jetzt den Rost vom Auge. Bitte einfach nur geradeaus schauen. Die Arzthelferin drückt dir von hinten den Kopf in die Vorrichtung, um dich zu fixieren. Und er packt original den Luftschleifer vom Zahnarzt aus. Junge, ich dachte, mein Schwein pfeift. Mach lieber nicht nochmal.
Alter, das ist krank, Junge. Boah,
das ist krank.
Das ist unnormal. Oh mein Gott, ich leide Schmerzen und krieg Panikattacke nur vom Zuhören dieses Kommentars, Digga. Das ist so krank. Boah,
das ist unvorstellbar, Alter. Das ist wirklich unvorstellbar.
Bah, ja.
Ich schleife dir kurz dein Auge.
Den Rost aus dem Augapfel raus. Vor allen Dingen nur nach Auge auflassen und nur nach vorne gucken. Bro, wie kann man bitte dann Auge auflassen und nach vorne gucken, wenn einer mit so einem Exzenterschleifer auf deine Pupille zukommt, Digga? Der muss ja nur mal niesen oder gestern ein Bierchen oder was zu viel gehabt haben, Digga. Einmal reingefräst. Alter, ist das krank, Junge.
Oh, okay, wie geht's
dir? Danke für deinen ekelhaften Kommentar.
Folge 188, Medikopter 117. Smash wieder am Start. Ich glaube, der holt gerade die alten Folgen nach. Crazy. Smash schreibt, Chris hat keine Ahnung. Kung Fu Hustle ist so ein geiler Trash-Film. Bin da absolut bei Selzuk. Hab ihn schon mehrfach gesehen, um ihn anderen Leuten zu zeigen. Ich hoffe, Selzuk, dass du dann auch Shaolin Soccer geschaut und gefeiert hast. Shaolin Soccer ist, also feiern würde ich jetzt nicht sagen, es ist wirklich super Trash. Also da hat Kung Fu Hustle so ein bisschen noch, so ein bisschen Story mit drin. Also Shaolin Soccer ist wirklich der größte Trash, den man sich anschauen kann. Aber ich habe es geschaut und fand es ganz okay.
Ist das noch trashiger als die wilden Kerle?
Ja, es ist unbeschreiblich.
Okay.
Gehen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zu Folge 254, Reinbuttern. Und der Andi schreibt, Ed Chris, nimm Digger mal auf ein Limited Event von Magic mit. Von allem in seiner Sammlung am wenigsten Bock auf Magic. Da kannst du vorher aber noch 100 andere Gurken rausfeuern. Hat der Digger ja angefangen, ne?
So ist es, Leute. Ich habe hier jede Menge Zeug rausgepackt. Ich muss ehrlich sagen, Selçuk, ich glaube, von den ganzen Sachen, die ich aussortiert habe, jeder, der es noch nicht mitbekommen hat, ist auf jeden Fall ein Bastard, weil er mich nicht auf YouTube abonniert hat und die Glocke eingeschaltet hat. Das erstmal vorweg halt eben. Aber ich verzeihe euch, wenn ihr jetzt wieder auf YouTube geht, abonniert und die Glocke einschaltet. Und dann seht ihr auch, dass ich halt eben fette Ausmistreihe gemacht habe. Über 6 Teile. Ich habe, glaube ich, jedes einzelne Spiel. Ich habe 2 Spiele vergessen in die Hand zu nehmen. Eins davon ist War Room gewesen, haben die Leute sich quasi beschwert. Was ist mit War Room? War Room bleibt.
Und das Unterwasserspiel, wie heißt es?
Underwater Cities?
Genau, Underwater Cities.
Nein, das habe ich auch vergessen.
Doch, das hast du auch vergessen. Es stand nämlich neben War Room.
Okay, nee. Okay, dann
hieß es War Room?
Das habe ich irgendwann wieder rein. Dafür habe ich, glaube ich, drüber geredet, glaube ich.
Die große Schachtel da, ist es War Room?
Das ist War Room, ja. Eine andere Geschichte noch, die ich auch noch vergessen hatte. Die hatte ich irgendwie in der Hand und hat es rausgekommen, gar nicht drüber gesprochen. Ich habe noch hier dieses Flüsterpost-Spiel. Wie heißt das noch? Stille Post, dieses, wo man
Stille malen Post Extrem.
Muss. Stille Post Extrem, Digga. Das hatte ich auch rausgelegt, das verkaufe ich auch, aber das hat noch keiner gekauft, weil keiner wusste, dass ich das verkaufe, weil ich habe es halt einfach rausgelegt, hingelegt, gelabert und quasi vergessen. Und ich muss sagen, ich bin extrem, also ich will nicht sagen, ich bin stolz auf mich oder so, ne? Aber ich habe mich echt schon überwunden, ich habe extrem viele Sachen rausgehauen. Ich würde sagen, ich habe bestimmt ein 3/4 meiner Sammlung jetzt mittlerweile rausgehauen und es war schon erschreckend. Ich hatte eine ganze Wand voll stehen bis unter die Fensterbank.
Aber es ist so befreiend. Games.
Und das ist so heftig, weil ich habe mir gedacht, Digga, das war alles in meinem Regal drin. Hä? Ja. So, weißt du, was ich meine? Das war alles in meinem Regal drin.
Ich sag ja, ihr habt mich früher dafür geblamed, dass meine Spiele nach vorne stehen, weil ich so wenig Spiele habe und habt immer gesagt, ja, das muss stehen wie in so einem Bookshelf, alles so bam, bam, bam nebeneinander, viele Spiele, sieht geil aus. Aber irgendwann mal raffst du halt nicht mehr, welche Spiele du überhaupt noch besitzt.
Ja, ist so. Und dann guckst du, denkst, jetzt mal was zocken. Und dann hängen die Leute, ja, das da, ja, kann ich die Regel nicht. Das, nee, da kann ich auch quasi die Regel nicht. Dieses,
ist auch so.
Schon länger nicht mehr gespielt, weil, ja, und allgemein. Ja,
und dann noch 20 andere Titel, habe ich noch nie gespielt.
Ja, die anderen kann die Titel noch nie gespielt, aber die zocke ich irgendwann mal und so weiter und so fort. Und da muss ich auch sagen, viele Leute, also erstmal haben sich natürlich unheimlich viele Leute gemeldet für diesen 5-Euro-Stapel. Alles so, für 5 Euro nehme ich das, für 5 Euro nehme ich das. Viele wollten dann nur ein Spiel für 5 Euro haben, aber den habe ich natürlich direkt alle, die habe ich alle gecancelt, weil ich pack kein Paket für 5 Euro, Digga. Dann schmeiß es lieber irgendjemanden rein, der für 200 was genommen hat, weißt du, und der kriegt das umsonst oder irgendwie drauf. Oder so. Und es gibt aber auch Leute, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, direkt 10 Spiele oder so genommen. Und das ist natürlich dann ziemlich chillig. Ich bin gestern wie die letzte Made, Digga. Wo bin ich gewesen? Ich war zufällig im Netto, hab im Netto nach Kartons quasi geschnorrt. Dann war ich bei Fressnapf. Nach Kartons geschnorrt. Dann war ich hier in Erkelenz am Kiosk zufällig, hab da nach Kartons geschnorrt. Ich werde jetzt nochmal morgen mal gucken, wo ich noch ein paar Kartons geschnorrt habe. Und dann denke ich auch, dass ich quasi alles auf den Weg gebracht habe. Ich habe trotzdem noch unheimlich viel Zeug hier stehen. Und das ist ganz witzig, was sich da auch für Leute gemeldet haben. Die haben gesagt, jo, ich schicke dir einfach 100 Euro und du machst mir dann so ein Random-Paket einfach. Du packst dann einfach rein, was du meinst, was 100 Euro für dich wert ist und schickst mir das und so. Und da habe ich auch einen gehabt, der für Fuffi und so, den habe ich jetzt noch nicht geantwortet, weil ich natürlich erstmal ein bisschen min-maxen will. Ich will natürlich für mich auch das meiste raushaben, weil in Summe ist es auch, wie mein ganzer Kickstarter, die ich unterstützt habe, ein geisteskrankes Minusgeschäft. Es ist einfach wie, als würdest du mit der Schaufel einfach Scheine in so einen
Hochofen reinschaufeln. Du musst dir halt das auch so vorstellen, du gehst ja sozusagen in Vorfinanzierung, du kaufst das Zeug, hast da, keine Ahnung, 100 Euro reingebuttert. Der andere, der kommt jetzt auf die Idee und sagt, ich will das Spiel, und du sagst dann, ich gebe es dir für 50. Das heißt, 50 Euro hast du sozusagen einfach in den Wind geschossen und jetzt kriegt er es für 50.
Ja, ich habe 50 Euro dafür bezahlt, dass er es nimmt.
Genau,
also das ist crazy so. Aber man muss dazu sagen, auch große Ehre halt eben an die Community. Alle Leute, die ich halt eben so kenne, mit denen man öfter mal so ein bisschen Kontakt hat oder die öfter mal kommentieren bei YouTube, vor allem die Namen so geläufig sind, Digga, das sind alles übelste Ehrenleute gewesen. Da wollte mich jetzt keiner quasi von scalpen. Ich glaube, das frechste Angebot, was ich bekommen habe, war, glaube ich, für Fest für Odin, inklusive der Norweger-Erweiterung und dieser 40 oder 50 Euro Metal-Coins, diese Custom-Dinger, die ich da aus Argentinien mir quasi geordert hatte, Digga. Und muss ich sagen, wenn du das alles zusammenpackst, kostet Odin und Norweger, weil das kostet 110 Euro neu. Dann noch die Münzen und da ist quasi nichts mit, Digga. 40 Euro inklusive Versand hat mein Angebot und so. Und dann muss ich auch ehrlich.
Ich habe zu dir gesagt, wir können auch 45 machen, Alter, jetzt übertreibst nicht.
Ja, aber da muss ich auch ehrlich sagen, so, da finde ich dann auch so ein bisschen, das wäre mir schon unangenehm, wenn ich jemanden anschreibe, so auf die Tour, weißt du, was ich meine, so, weil es geht ja nicht darum, mich auszuplündern. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute quasi ein Schnäppchen machen, aber am Ende sollen beide auch dabei ein gutes Gefühl irgendwie haben. Und ja,
ich sehe die Dinger schon in der Rückwärtsauktion, sehe ich die schon rausgehen.
Ja.
Bei 100 Euro angefangen und dann gehen wir einfach immer 1 Euro runter und irgendwann mal muss dann einer auf den Button drücken. Blöde ist dann, 50 Leute davon sind dann einfach nur so Lurker und einer drückt dann mal 25 Euro drauf.
Ja, ja, also es sind schon richtige Geier im Brettspiel-Second-Hand-Bereich unterwegs, aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, von den meisten davon einfach verschont geblieben und das ist alles ganz gut gelaufen. Und was mit den Rest betrifft, so, ich habe jemanden, der will mit den restlichen 5-Euro-Stapel alles irgendwie abnehmen, aber da sind natürlich auch nicht nur 5 Euro, da liegen auch noch andere Sachen irgendwie dabei. Und vielleicht mal schauen, mache ich, wenn mit allen Sachen, die über ist, vielleicht mache ich nochmal ein YouTube-Projekt und ich mache so ein eBay-Kleinanzeigen-Ding. Ich habe zwar kein eBay, nicht eBay-Kleinanzeigen, eBay-Ding und pack die Sachen einfach alle bei eBay rein und dann begleiten wir das einfach so dokumentatorisch einfach und gucken, wie die Entwicklungen einfach sind und dann schauen wir mal, wie viel am Ende dann dabei rumgekommen ist oder sowas.
Korrekt.
Vielleicht, ne? Vielleicht mal gucken. Ich habe in letzter Zeit viele Ideen, viele Sachen, die da am Kochen sind für YouTube und ja, wird auf jeden Fall eine runde Sachen. Schauen wir mal. Ich habe mir seitdem übrigens aber auch wieder 2 neue Sachen gekauft.
Kommen wir zur Folge 255, Sack eingeschlafen. Da schreibt der Tero. Ich habe mich so eingepisst bei der Folge. Die Folge ist zur kompletten Arschlochfolge mutiert, dank Chris. Man konnte richtig sehen, wie Seelsuk und Dieka nicht wissen, was hier passiert. Ihr habt mit dem Podcast was ganz Großes geschaffen. PS, Chris wird beim Vorlesen dieses Kommentars wieder die Intonation der Sätze komplett verkacken und nach je 3 Worten mit der Stimme hoch und runter gehen, egal ob da ein Satzzeichen war oder nicht. Beste Grüße.
Ja. Wir haben alle ein bisschen Glück, dass er jetzt gerade in Sri Lanka ist, sage ich mal.
Ist so. Aber vielen Dank
Chris,
für die Props, Alter.
Ob das jetzt besser war, dass du statt Chris Selchuk deinen Kommentar vorgelesen hast, ist das so. Lassen wir jetzt einfach mal dahin.
Ich geb mir die beste Mühe, mehr kann ich nicht sagen. Aber vielen, vielen Dank für den Kommentar, Alter. Fette Props. Herbinator schreibt zu dieser Folge, zum Thema Klopapier. Seid ihr die Falter Zusammenknüller oder die Verschwenderischen um die Handwickler?
Digga, ich bin Falter.
Falter, safe. Digga. Und Chris, würde ich auch sagen, der ist bestimmt auch ein Falter.
Ne, Chris ist bestimmt der Typ, weißt du, kennst du doch auch dieses kleine, dieses Video, wo er nur so ein Ding quasi abreißt, so, weißt du,
ja,
ein
ja,
so
und
Teil.
Nein, nein.
Und dann packt er sich das doch quasi so auf den.
Nein, pass auf, einen Fetzen reißt er ab, von dem Fetzen reißt er die Kante ab, die legt er auf die Seite, dann steckt er seinen Mittelfinger durch diesen Fetzen, schiebt sich den Mittelfinger rein, tut den dann, weil er übergestülpt ist in diesem Ding, tut den Mittelfinger damit sauber machen.
Indem er es wieder abzieht, ja.
Und das, was er auf die Seite gelegt hat, dieser kleine Fetzen vom Rand, der ist dann für den Fingernagel.
Das ist, so einer ist Chris, Digga. Aber dann haben wir deine Fragen auch beantwortet jetzt. Aber muss man sagen, auch eine spannende Frage. Ich liebe solche ist Fragen so. Auch.
Und wenn wir schon bei Klopapier sind, Dominik schreibt, um Klopapier zu sparen, einfach eine Handdusche verwenden. Braucht etwas Übung, aber ist top.
Ja, als wir das Haus gekauft haben und hier eingezogen sind, Digga, da hatte ich auch so eine Arschdusche quasi im Badezimmer. Die habe ich natürlich direkt von der Wand getreten, als das Badezimmer renoviert worden ist, so, weil ich dachte, nee, Arschdusche passt nicht. Also Real Talk, ich habe mir noch nie mit so einer Arschdusche den Arsch abgeduscht. Sergio, hast du dir schon mal mit einer Arschdusche den Arsch
abgeduscht? Nee, aber ich muss sagen, in meiner Family haben sich jetzt schon einige mit einem neuen, super intelligenten Klo eingedeckt und ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Aber das sind diese Dinger, wo, wenn du dich draufsetzt, dann piept es schon, dann wird die Klobrille warm und das Ding kann einfach alles.
Wer hat das?
Mehrere in meiner Family schon. Also jeder, der die letzte Zeit renoviert hat oder umgebaut hat, hat sich dann ein neues Klo angeschafft und die haben jetzt, also ich glaube, drei Leute in meiner Familie haben jetzt so eine super
intelligente Klobrille sozusagen oder was?
Nee, so ein richtig intelligentes Klo.
Komplett. Also da muss ich aber auch mit ehrlich Arschdusche sagen, auf dem Klo sitze ich eh schon immer viel zu lange, nicht wegen dem Geschäft, sondern weil man dann am Handy ist oder man liest Regeln oder macht irgendwie irgendwas. Und da muss ich dann auch sagen, wenn es dann noch gemütlicher ist auf einmal, das ist natürlich übel, Digga. Nein, aber Sergio, hast du schon mal so lange auf dem Klo gesessen, halt eben, dass du danach so Knieschmerzen hattest, weil du deine Ellbogen so auf den Oberschenkel abgestützt hast, dass du quasi dann sowieso Vertiefungen schon da drin hattest, die sich schon so gerötet haben, wo du denkst, beim Aufstehen so knicken deine Beine schon fast weg, weil du so lange da gesessen hast. Verfickt.
Aber du.
Ja, klar. Okay. Mehrfach schon. Regelmäßig.
Kommen wir zu den Kommentaren zu Folge 256. Selçuks Wurmfeld ab. Ich weiß auch nicht, wie er auf dieses. Ich habe keine Ahnung, wie er auf diesen Namen kommt. Phil schreibt, Phil, der Ösi, unser Alpenzock-Phil, schreibt: Chris, bitte melde dich, bitte, bitte. Du hast gesagt, wenn ich mit dir Dödel im Dödel mache, werde ich Teil vom Podcast. Daniel hat mich auch verarscht. Ständig diese scheiß Fahrradtouren mit seinem ganz besonderen Rad. Das tut weh und nie bekomme ich sein Mikro. Chris, hallo? Also erstmal Grüße gehen raus an Phil. Ich habe bei euch in eurem neuen Podcast reingehört. Wie heißt der Podcast denn nochmal?
Linke Zecken gegen Nazis spielen Brettspiel oder so. Ich weiß nicht ganz genau.
Warte mal kurz. Sei doch mal nicht so ein Arsch und gib mal ein bisschen.
Digga, das ist eine absolute Wertschätzung meinerseits gewesen. Nur weil mir der Name nicht eingefallen ist, habe ich mir gerade
einen neuen Namen gedacht. Der Podcast heißt Flip and Fight.
Die Brettspiel-Antifan oder so ist das, glaube ich.
Also sind auf jeden Fall beide links.
Links extrem.
Ich hab die erste Folge auf jeden Fall gehört und die war wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, auch wenn euer Ton richtig beschissen ist. Aber was inhaltlich da abgeht, ist auf jeden Fall sehr interessant und mal was ganz, ganz anderes. Also Props gehen raus, wirklich gutes Ding.
Ich muss ja kurz einen kleinen Kommentar vorlesen bezüglich meiner eingeschlafenen Knie und Beine. Der Petikus schreibt gerade im Chat: Junge, ich bin mal auf der Arbeit so lange auf dem Pott gewesen, dass ich beim Aufstehen einfach frontal in die Wand gekippt bin, weil die Beine eingepennt sind. Das hat auch bestimmt einen Schlag gegeben, Digga. Und dann noch so das Waschbecken abgerissen, weil ich noch so abstützen wollte. Und das erklär mal dann deinem Chef. Nur, dass du nicht rauskommst, du musst erstmal wieder auf deine Beine einhämmern, bis da wieder Blut reinkommt, damit du überhaupt da rauskommen kannst. Weißt du, was ich meine?
Patrick schreibt, Selçuk, die Regelhürde von Root ist eigentlich gar nicht so krass. Ich habe das Ding am Wochenende meinen Neffen 9, 11 und 12 erklärt. 10 Minuten für das Grundregelwerk, 5 Minuten pro Fraktion und ab ging's. Keine Ahnung, wieso da manche Menschen 2 Stunden dran rum erklären. @Chris, Overhype war dein Game, welches du mit deinem Kumpel Robin basteln wolltest. Klang fett, also mach mal. Also das Thema Root haben wir, glaube ich, durch. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht holen. Und bezüglich Chris Game,
das ist auch
Chris seinem Game. Also Chris, ach, ja.
Ich meine, Scheiß er ist ja nicht doch da, wir können jetzt einfach mal drüber abranzen.
Ja, komm, was willst du sagen? Was willst du sagen?
Der wollte einen.
Der kam ja auch ganz am Anfang vom Podcast und hat gesagt, Leute, Daniel und ich, wir hocken jetzt auch gerade an dem Game dran. Also das erste Game, was sozusagen in der Mache war, war, glaube ich, so eine Las Vegas-Geschichte, glaube ich, so ein Las Vegas-Ding. Und dann war mit Robin dann aber nochmal irgendwas Blood Bowl Teammanager-mäßiges Ding. Also Chris hat auf jeden Fall an ein paar Dingern gearbeitet, die er nie zu Ende gestellt hat. Oder ich will nicht mal wissen, bei wie viel Prozent er angekommen ist. Ich würde sagen, der hat irgendwie 10% von dem Game
entwickelt. 1% oder 2%. Die Idee war in seinem Kopf ADHS-mäßig, ist wahrscheinlich von rechts nach links getiltet so. Und Robin hat dann auch einfach gesagt, ja, machen wir. Ja. Haben die sich einmal getroffen und dann haben sie da einmal was zusammengewurschtelt. Was ich vielleicht empfehlen kann, übrigens, es wird jetzt demnächst auf YouTube mal einen kleinen Einblick geben. Wir haben ja in den letzten Jahren, Monaten, Wochen immer mal wieder eine kleine Peak-View gegeben auf den Progress von unserem neuen Spiel, was wir gerne nächstes Jahr rausbringen wollen. Toi, toi, toi. Und ich habe heute ein YouTube-Video dazu gedreht, um euch da mal einen detaillierteren Einblick zu geben in den aktuellen Prototypen, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert, aber habe das weitestgehend spoilerfrei gehalten, damit ihr da auch ganz, ganz, ganz viele Sachen selber noch neu entdecken könnt, weil wir jetzt aktuell so einen Status erreicht haben, dass der Großteil des Spielmaterials halt eben so ist, wie er dann am Ende aussehen wird, zu, sag es mal, höchstwahrscheinlich, ansonsten kriege ich nachher wieder einen Arschtritt von Selçuk und von Markus, aber die Mechaniken sind jetzt halt eben einfach komplett fertig, die letzten Änderungen sind durch, ihr habt jetzt alle Karten nochmal neu rausgelassen mit den finalen Änderungen und ich glaube, es ist jetzt so ein guter Zeitpunkt, um euch einfach mal zu zeigen, was auf euch da wartet und auch noch zu zeigen, was vielleicht noch gemacht werden muss und wo einfach unser großes Sorgenkind an dem Spiel noch ist und unser kleines Sorgenkind, es gibt quasi noch zwei Sorgenkinder an dem Spiel, wo wir uns gerade aktuell annehmen müssen. Eins davon werden wir auf der Spiel halt eben gezielt angehen und hoffentlich dazu eine guten Lösung finden. Und zwar sind das halt eben einfach die Spielfiguren, wo wir im Prototypen jetzt Geistesgestörte haben, die eigentlich genauso sind, wie wir sie gerne hätten, aber
ein bisschen groß, halt vielleicht im Prototypen sind sie noch ein bisschen zu groß, aber halt so von dem Artstyle und so weiter passt es eigentlich voll geil. Ja. Aber wir müssen halt einen Produzenten finden, der halt solche Dinge auch.
Aber worauf ich hinaus wollte, eigentlich gar nicht auf unser Spiel, sondern ich kam jetzt da wegen Prototyp drauf, bei Cult Curse auf dem YouTube-Kanal QLT Curse, C-U-R-S-E für die Puzzles 3 Zuhörer hier. kann ich euch echt nur empfehlen, mal darauf zu schauen. Die haben eine nette, geile Videoreihe gemacht, weil der Roman sich auch ein Spiel ausgedacht hatte und die wollten auch gerne, wie wir, in Eigenverlagsregie ein Game rausbringen und haben das auch weit vorangetrieben, soweit es halt eben ging. Und dann haben sie einen Prototypen auch gebastelt und alles drum und dran. Und waren total guter Dinge und haben uns auch schon gefragt, wie sieht's aus, hättet ihr Bock, das mal anzuzecken und das irgendwie auch dann gegebenenfalls zu promoten. Und da haben wir gesagt, ja klar, Digga, wir helfen euch, wo wir euch können. Ihr seid immer korrekt gewesen zu uns, so da werden wir natürlich auch korrekt zu äußern. Und jetzt haben die quasi so eine Reihe gemacht, wo sie einfach über die Entwicklung von ihrem Prototypen sprechen. Und das ist extrem unterhaltsam, weil die sind wirklich aus dem 12. Stock auf dem Boden aufgeschlagen mit voller Härte. Die haben das Ding gebaut. In der Theorie war es super. Dingens, Mechaniken getestet, sich einen fetten Prototypen rausgelassen, richtig nice produziert. Und dann haben die es gezockt. Und dann haben sie einfach gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Und das ist extrem krass. Und diese ganzen Schritte beleuchten sie einmal da ausführlich in so einem Mehrteiler, was halt eben alles da dranhängt. Sachen, an die man vorher gedacht hat, an Sachen, an denen man gearbeitet hat, die man hätte vielleicht überhaupt gar nicht erstmal in Angriff nehmen sollen, weil es vielleicht zu einem viel späteren Zeitpunkt Sinn gemacht hat und so. Also jeder, der sich dafür interessiert, selber ein Spiel zu machen oder die Idee hat, irgendwie mal ein Spiel herauszubringen, für den könnte diese Reihe wirklich Gold wert sein. Sie ist nicht nur Unterhaltungsgold wert, weil das sind immer so 10, 15 Minuten sind die Teile nur, sondern auch wird einem, glaube ich, auch was bringen. Einfach so.
Hört sich cool an.
Ja, auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Und bei den Jungs ist es immer unterhaltsam. Man muss so eine leicht gestörte Ader auch haben, weil die sind auch komplett geistesgestört mit den Sachen, die die da irgendwie machen und fabrizieren und eine besondere Art von Humor und so. Aber das schlägt bei mir auf jeden Fall genau in die Breche.
So, dann machen wir weiter. 1721799893 schreibt, für diese Folge kann ich leider nur einen Stern vergeben, weil Selçuk bei der Rhea Ripley Story über Chris' wirre Gedanken so hart unterbrochen wurde. Skandal. Sonst ist der Podcast natürlich 11 von 10. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, Chris hat wieder perverse Kommentare rausgegeben, während ich über das Wrestling-Event geredet habe.
Das kommt mir total fremd vor, dass Chris perverse Kommentare rauslässt.
Nein, also ich glaube auch nicht, dass das passiert ist.
Wäre da zum allerersten Mal halt eben. Oder er meint vielleicht letzte Folge und hat sich einfach nur vertan und meinte Chris von Victoria Pater. Da, vielleicht hat der irgendwie was Fieses gesagt. Sein.
Sid der Elric schreibt, die erste Aktion nach dem Unfall mit der Hakenhand das Reh von seinem Leid erlösen. Geile Folge 5 von 5. Vielen, vielen Dank und danke für den Tipp. Ich habe auf jeden Fall die Hakenhand jetzt inzwischen bei Amazon bestellt. Dann, Noeli schreibt, mehr Wrestling-Content. Cool, dass Selçuk die Wrestling-Fahne im Podcast hochhält. Am Wochenende 20. und 21.09. war Bret the Hitman Hart zu einem Interview von Meet and Greet in Germersheim. Extrem unwirklich, ein solches Idol meiner Jugend einmal in Real Life treffen zu können. 1 bis 2 Sätze auszutauschen und nun ein signiertes Buch mit einem Foto von der ganzen Aktion zu haben. 120 Euro, die sich gelohnt haben. 550 Kilometer Fahrt plus Hotel plus Verpflegung. Hat Selçuk was von der Aktion mitbekommen? Weiter so. Ja, ich habe von der Aktion mitbekommen, sehr spät aber. Und habe sogar nochmal geschaut, ob es Tickets gibt. Ich habe mir echt überlegt, ob ich hinfahre. Aber da habe ich mir gedacht, oh, weißt du was, Alter, jetzt nochmal über den Zweitmarkt irgendwie Tickets zu holen und da irgendwie hinzufahren. Ich habe es irgendwie nicht gefühlt in dem Moment, obwohl Bret the Hitman Hart mein absoluter Favorite ist und mein Wrestler of all time so. Und trotzdem habe ich in dem Moment gedacht, jetzt diese Abzocker-Scalper da irgendwie noch zu unterstützen in Kleinanzeigen und so weiter, habe ich keinen Bock gehabt. Deswegen bin ich nicht hingefahren, aber ich habe ihn ja auf WrestleMania gesehen, deswegen. Ja, ich habe schon mal die gleiche Luft mit ihm geatmet. War schon cool.
Aber die glorreichen Zeiten von Bret the Hitman Hart sind ja quasi auch vorbei, weil Stephen Hawking hat schon ihn letztens mit seinem Rollstuhl übertrieben durchgefickt, habe ich gesehen. Ja. Er ist einfach oben von der Ecke runtergesprungen und bam, Alter, einfach nur so auf ihn drauf. Digga, Bret ist einfach so zusammengeklappt, das ist komplett heftig.
Ich kann nochmal für alle Wrestling-Fans und für alle Nicht-Wrestling-Fans nochmal sagen, Amazon Prime, Iron Claw, guckt euch diesen Film an. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Ich habe es jetzt schon 2 oder 3 Leuten auch privat empfohlen, die nichts mit Wrestling zu tun haben und alle fanden es echt krass. Also The Iron Claw bei Amazon Prime, let's go. Gehen wir zum nächsten. Egon schreibt zu Dead Cells. Ja, das Aufleveln bockt, aber es ist null Spiel dabei. Das Einzige, das man entscheidet, ist, ob man oben oder unten langläuft und dann sucht man eine von 3 Karten aus. Den Rest macht der Autobettler. Das ist mir zu wenig für 90 Euro. Dafür baue ich die Gurke nicht auf. Nach 4 bis 5 Partien wegen Sack eingeschlafen, wieder ausgezogen. Übrigens, gelootete Karten sind nicht an ein Deck gebunden und können von vor jedem Run frei auf andere Chars verteilt werden. So kannst du auch Chars wechseln. Stefan, keine Ahnung.
Okay, danke für deinen beste Mann. Danke.
Also würdest du ihm zustimmen, dass es für 90 Euro einfach zu wenig Spiel ist, wo man selber Entscheidungen treffen kann?
Ja.
Gut. Danke für den Kommentar. Sahneträumchen schreibt, ein typischer Chris-Tag. Er hat wieder einmal bewiesen, dass er in jeder Rolle eine schlechte Figur macht und sich widerspricht. Er startete als linker Politiker, der wie die Grünen jeden belehren muss. Dann mutierte er zu Eros Ramazzotti, der sich vor Bookings nicht retten kann, gab den Möchtegern-Lustigen und endete als Buchkenner. Du bist wirklich schlimmer als jede Brettspielneid. PS, was ist das denn für ein Waschlappen, direkt weggeklickt nach 2 Minuten?
Auch manchmal.
Also die Chris-Fronts sind auf jeden Fall richtig schön am Start. Ich feiere es jedes Mal, wenn Chris gefrontet wird, weil er will ja auch gefrontet werden. Er ist ja so provokativ.
Digga, aber ich muss auch sagen, also der Crack-Konsum bei unserer Zuhörerschaft, der ist auch
Next extrem, Level.
Alter. Kannst du mir, weil die Hälfte von den Sachen raff ich auch gar nicht, was die Leute da erzählen.
Es ist halt die Folge Selçuks Wurm fällt ab. Ich habe keine Ahnung, was es ging. Hätte Chris eine Inhaltsangabe geschrieben, wüsste ich jetzt, um was es ging. Aber passt schon.
Bei ihm ist auch manchmal so, manchmal hat man so Titel, da erinnert man sich auch direkt, was in der Folge vorgekommen ist.
Ja, ja.
Aber manchmal pickt er einfach so Titel und denkt, hey, was war das für eine Folge?
Ich weiß.
Selçuks Wurm fällt ab. Ich habe da keinerlei geistigen Bezug.
Ich weiß jetzt nur durch die Kommentare, dass wir über Wrestling geredet haben und dass ich auf dem Wrestling-Event war in Frankreich. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Okay.
Egal. Moak schreibt, in der Nudelduft- und Spielspaßfolge vom 24. September wird über den Boardgame-Digger-Skandal von 2018 gesprochen. Digger ist auch heute noch top aktuell. Ehrenmann. Grüße gehen raus und macht weiter so. Was ist eigentlich mit Phil los? Ist der untergetaucht oder habt ihr ihn abgesägt? Ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass Phil jetzt einen eigenen Podcast hat mit, wie heißt die Dame gleich?
Inga.
Mit Inga, genau. Mit Inga zusammen und die machen jetzt so ihr eigenes Ding. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und Stefan, du bist anscheinend immer noch Thema.
Ja, aber da muss ich auch sagen, Digga, mittlerweile versucht man es auch zu vertuschen, Alter. Ich hatte ja mal einen fetten Wikipedia-Eintrag sogar deswegen. Das heißt, beim Deutschen Spielepreis wurde das auch komplett thematisiert auf Wikipedia mit allem Zip und Zap, Digga. Und ich hatte letztens interessehalber nochmal geguckt, weil ich für den Deutschen Spielepreis am Recherchieren war für ein Video, für mein Messevideo. Und das ist nicht mehr da. Das heißt, auch da wurde es jetzt von irgendjemandem unter den Tisch gekehrt, dass 2018 mal ein Vorfall gegeben hat, wo ein kleiner YouTuber mit 2000 Abonnenten den Deutschen Spielepreis komplett zum Einsturz gebracht hat. Und auch seltsam, oder? Und es steht auch nicht drin, halt eben, dass man, soweit ich das gesehen habe, dass die ja selber mal versucht haben, den Preis zu dribbeln, indem sie da Stimmen doppelt gezählt haben von ihrer Zeitung damals und so weiter und so fort. Also, ich sag mal so, beim Deutschen Spielepreis wird viel unter den Tisch gekehrt, aber wenn man danach googelt, findet man natürlich trotzdem noch irgendwelche Berichterstattungen von irgendwelchen Leuten, die damals was in ihrem Blog oder so da quasi geschrieben haben. Aber ich finde es trotzdem crazy, dass solche Sachen halt eben, dass ein deutscher Spielepreis, der von mir gecrashed worden ist, dass es nachträglich wegeditiert worden ist.
Sag ich mal nichts dazu.
Ja.
Toni Torte schreibt, Wheel Talk, Selçuk wird immer mehr zum Brettspiel-Messias. Glaubt keinem Hype und verkleinert eure Sammlung, lauten seine Gebote und Erweiterungen braucht kein Schwanz. Ich finde aber auch, dass die Brettspielindustrie absolut uninteressant Selçuk, geworden ist.
Reiß dich mal am Riemen jetzt. Lies den Kommentar bitte von Anfang und hör mal auf zu stottern, Digga, Alter.
Sorry,
ich habe Lispler und jetzt kriege ich noch Stotterer hier rein. Wie soll das weitergehen?
Ich häng dann immer direkt an einem Wort und dann, ja, okay, ja, nochmal.
Mach einfach,
du kannst Wheel auch immer, Talk, ja. Wheel Talk. Selçuk wird immer mehr zum Brettspiel-Messias. Glaubt keinem Hype und verkleinert eure Sammlung, lauten seine Gebote und Erweiterung braucht keinen Schwanz. Ich finde aber auch, dass die Brettspielindustrie absolut uninteressant geworden ist. Kaufe kaum noch Spiele. Beispielhaft für übertriebener Hype ist, dass Schmutznahora, die Stadt aus Scheiße, vor 1 oder 2 Jahren einer der Messetiteln war und jetzt vom Verlag für ein Zwanni verschrottet wird. War eine geile Folge, vielen Dank. Ja, Schmutznahora habe ich aber schon von Anfang an gesagt, Alter.
Digga, das ist kein Schmutzgame, das war okay, Digga. Das habe ich mit Daniel, habe ich das damals gezockt. Also, so hieß der Mann doch, oder? Hieß der Mann so?
Wer?
Ja, dieser Daniel. Daniel hieß er, glaube ich.
Manuel,
mit dem habe ich das damals auf jeden Fall gezockt und das hat auf jeden Fall auch Bock gemacht. Es hat keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ich wollte jetzt auch nicht danach das Ding irgendwie kaufen, aber das war nicht bad. Aber, schaut mal her. Wenn du ein Game rauslässt, musst du immer gucken, was ist für mich das günstigste, das produzieren. Meistens wollen die Leute, dass du mindestens 1000 Stück nimmst. So, dann ist es aber am teuersten. So, dann kannst du dir wieder überlegen, vielleicht nehme ich 1500 oder nehme 2000 oder irgendwas. Und wenn das Ding dann irgendwie noch so einen kranken Hype im Vorfeld erfährt, wie Kutnahora das damals gehabt hat, die Stadt aus Silber, und selbst sag ich mal, die Stadt aus Scheiß.
Nein, das stand auch im Kommentar gerade.
Ja, Digga, das haben die dir von den Lippen geklaut, das sagt
ja.
Die doch immer. Ja. keine Ahnung, vielleicht sind da 5000 Stück einfach von gemacht worden und das ist halt eben eine große Box und da sind 4000 von verkauft worden, dann hast du 1000 so riesige Boxen rumliegen so. Und dann kannst du dir überlegen, lasse ich die jetzt ewig liegen und warte, dass ich die irgendwann mal verkauft bekomme, was absolut unrealistisch ist, oder verramsche ich die halt eben für einen Zwanni. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn die für einen Zwanni nicht weggehen und dann je nachdem, wenn die 10.000 gemacht haben, die haben noch 4.000 da liegen, dann werden jetzt erstmal für einen Zwanni werden die rausgerammt und dann irgendwann werden die dann zum Produktionspreis rausgerammt und im Zweifelsfall noch unter dem Produktionspreis irgendwann landen sie bei der Spieleoffensive einfach in der, ja, in der roten Tüte drin, damit sie einfach weg sind, nicht mehr Lagerkosten und so weiter fressen. Wir haben auch noch, wir haben nicht mehr viel, ne, Selçuk,
aber ja,
wir haben
aber auch immer noch ein paar
Unfinished-Business-Exemplare und natürlich trotzdem, geht mir trotzdem, das auch auf den Sack, dass wir die haben, aber ich...
Stefan, ja. Die Langlebigkeit von diesen Euros, ich weiß nicht, ob es an der Masse liegt oder ob es, keine Ahnung, ist es vielleicht ein Wandel, aber die Langlebigkeit von Euros ist inzwischen so kurz, Alter. Die Dinger sind so schnell wieder... aus dem Game. Du hörst nichts mehr von denen, du siehst nichts mehr von denen, die werden von niemandem mehr gezockt. Alles, was irgendwie gefühlt 2017 und 2020 war, diese Games, die sind irgendwie immer noch irgendwo präsent. Aber dann, was danach kam, so komischerweise, es sind immer Messe-Hypes, die dann später wirklich nirgends mehr auftauchen. Die sind einfach weg. Und das ist dieses komische Ding. Aber ich habe dir auch was per Discord geschickt. Das kannst du danach, nimmst jetzt, guckst es noch nicht an. Das kannst du danach nämlich vorlesen. Das fand ich super interessant. Wirklich super interessant. Und das ist für mich eine mega Aussage von einem Brettspiel-Zuschauer und Brettspiel-Fan, Alter. Richtig, richtig geil. Komm, machen wir jetzt wie mal fertig. Sir Caleb schreibt.
Ich
würde
sagen, also bezüglich unserem Spiel, Unfinished Business, lustigerweise, Selçuk, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich habe heute Morgen habe ich eine Nachricht bekommen, eine E-Mail quasi bekommen. Mhm. Und zwar aus Japan, Digga. Von irgendjemandem, der will aus Japan, also auch ein Japaner, der will ein All-In, der hat sich voll informiert, Digga. Der hat quasi eine Liste erstellt mit allem, Digga. Da ist jede einzelne Promo-Erweiterung von der Spiel und alles mit aufgelistet. Und hat mich gefragt, ob, weil es in unserem Shop natürlich nicht geht hier, plus, dass im Shop nicht alles verfügbar ist, zum Beispiel wie die ganzen Vorbesteller-exklusiven Erweiterungen und so, ob ich das hätte und ob ich dem das nach Japan schicken könnte. Dann habe ich dem Bro geschrieben, ich sage, per se ist das quasi möglich, zwar nicht hier über unseren Versandhändler, aber ich könnte das theoretisch selber auf den Weg bringen und dem das quasi schicken, dass es aber wenig Sinn macht, weil zum Beispiel einige Sachen wie die Final Chapter ist ja nur auf Deutsch only.
Korrekt.
Und dann hat er gesagt, das macht nichts, er will die Sachen trotzdem haben und sich die quasi selber translaten. So, Selçuk, was?
Dann da können wir auf gedacht, jeden Fall.
Okay,
da,
halt eben so. Weil,
da, können wir, okay, da können wir mal.
Ist es jetzt irgendeiner, der quasi einfach alles von uns haben will, um sich das ganze Ding einfach stumpf zu rippen und dem das deswegen wichtig ist, dass der auch alle deutschen Erweiterungen quasi hat? Oder ist es einfach so ein Reiseeditions im Arsch Bastler, also quasi der japanische Selçuk, dem es im Endeffekt scheißegal ist, auf welcher Sprache es ist, ich bastel mir das eh so, wie ich das dann quasi haben will.
Ja, also ich meine, das mit den Pokerchips und so weiter ist sowieso durch, also die Erweiterung wird schwer zu bekommen, müsste er sich dann auch komplett selber basteln. Also, ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es echt nicht. Ich finde es aber trotzdem cool, dass es jemanden gibt, der irgendwo am anderen Ende der Welt ist und irgendwie Bock hat auf das Game. Whatever.
Ich habe ihm auf jeden Fall gesagt, Digi, ich mache das alles quasi möglich. Ich habe ihm das aufgeschrieben. Ich habe ihm alle die Preise ganz normal quasi genannt und habe gesagt, ich werde morgen losziehen und werde mich mal informieren, wie viel der Versand nach Japan kostet. Und ich glaube, der ist auch überhaupt nicht so günstig. Ich glaube, ein versicherter Versand nach Japan, so ein Paket, Digga, kostet bestimmt einen Fuffi, würde ich mal behaupten, oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Unversichert im Päckchen oder was, wahrscheinlich weniger, aber die Frage ist, kriegen wir alles in so ein Päckchen rein mit allem Zip und Zap?
Müsstest du auspacken, theoretisch. Du könntest
aber
alles
in die Chip-Erweiterung reinkommen. Ihr werdet auf jeden Fall erfahren, ob demnächst sich das erste Unfinished Business auf nach Japan machen wird.
Auf nach Japan.
Wenn es dann demnächst einen fetten Japan-Release fetten Japan-Release von Unfinished Business geben wird, Leute, dann wisst ihr, dass da was gekocht worden ist und wir haben es dann selbst zu beantworten.
Also, kommen wir zum Kommentar von Sir Caleb. Schön, dass es mal wieder etwas mehr um Brettspiele geht. Immer wieder sehr unterhaltsamer Podcast, in dem es aber auch leider politisch wird. Verstehe, dass ihr Diskussion leid seid, dann verbreitet aber bitte keinen Unfug. Bestes Beispiel in dieser Folge, Chris haut raus, dass AfD-Wähler Menschenfeinde sind, die ihre eigenen Fakten haben. Nun, um direkt im Satz dahinter Fake News über den Attentäter von Kirk zu bringen, dann noch Kommis wie das Fascho-Klatschen, geht es auch ohne. Also sorry, der Kommentar war ein bisschen wirr geschrieben, deswegen war der echt beschissen vorgelesen. Aber ich kann nur dazu meine Sache sagen. Diese ganzen Political News, diese ganzen Political Dinger, ihr merkt ja, da bin ich immer ganz ruhig, ich bin da halt nicht im Game. Und ich sag da auch nie was dazu, deswegen kann Stefan was dazu sagen, wenn er möchte. Und warum es ihm so wichtig ist, immer wieder die Politiklanze da jetzt hochzuhalten.
So, ja. Bitteschön. Ich sag da auf jeden Fall sehr gerne was zu, halt eben, ich sag, rechts zu sein halt eben ist quasi keine Meinung, finde ich, weil rechts richtet sich immer gegen Schwächere halt eben oder gegen gewisse Bevölkerungsgruppen. Wir als Linke oder linke Wähler oder mit unseren linken Ansichten haben halt eben was gegen Faschos. Faschos haben aber was gegen Ausländer, die haben was gegen Schwule, die haben was gegen sonstige Minderheiten. Und leider leben wir in einem Land, das eine Geschichtsrechte hat, wo Millionen Leute quasi irgendwie deportiert sind, verschollen sind, misshandelt worden sind, vergast worden sind. Das ist nicht mal 100 Jahre her. Und das haben alle Rechte gemacht. Und wir leben heute in einer Bundesrepublik, die noch nie so rechts gewesen ist, seit der Zeit der NSDAP wie damals. Und deswegen finde ich das extremst bedenklich, Sir Caleb. Und deswegen solltest du dir das auch extrem gut überlegen, ob du überhaupt hier in diesem Podcast was verloren hast, wenn du der Meinung bist halt eben, dass du das vielleicht aufweichen möchtest, weil Chris manchmal vielleicht mit seinen Formulierungen über die Stränge schlägt. Weil jeder, der sagt, ey, seid mal nicht so streng und seid mal ein bisschen mehr und tralala und hopsasa, bedeutet gleichermaßen, dass Chris und auch ich von unseren Ansichten quasi ja abrücken müssten, um es Leuten wie dir angenehmer zu machen, diesen Podcast zu hören. Deswegen kann ich dir nur sagen, Digi, halt bitte einfach stumpf deine Fresse und hör dir den Podcast an, überspring die politischen Teile oder verpiss dich halt eben einfach.
Okay, bis zum Ende war es wirklich so, wünschte ich mir, wenn ihr darüber reden würdet, Stefan. Also wenn ihr darüber redet oder über solche Sachen redet, so würde ich es mir wünschen. Aber es ist halt immer mit dem Brecheisen drauf, deswegen.
Digga, wir haben so viele Zuhörer und Aufrufe, ist doch scheißegal, Alter, wenn ich irgendwann dreckige Nazis und AfD-Typen einfach wegklatsche und die dann nicht mehr hier einschalten. Es juckt mich nicht, ja, was die Leute doch nicht checken, Digga. Wir verdienen nicht einen Cent an irgendeinem Podcast hören, dann kommt hier einer und will mir erzählen, oh, seid doch mal bitte nicht hier so politisch. Ey, ist okay, Digga, fick dich, Alter. So, okay, nächster Kommentar.
Okidoki, wir gehen zum nächsten. Also, gehen wir zur aktuellen Folge. Liebesgrüße an Herrn Post, Feed Victoria Pater. Und das sind jetzt die letzten und dann sind wir auch mit den Kommentaren durch. Hallo Leute, seit langem mal wieder eine gute Folge.
Danke erstmal. Wer war das? Name sofort.
Der Aui Umt. Seit langem mal wieder eine gute Folge. Ruhig, kompetent, ohne Diffamierung, ohne Politik. Ohne Geschrei und Gerülpse. Es ging mal wieder um Brettspiele und eure Meinungen dazu. Freue mich, wenn weitere Folgen wieder auf diesem Niveau kommen. Danke an Chris von Victoria Pater. Er hat die Folge sehr bereichert.
Ja, bitte, Digga. Wie du gesehen hast, Digga, wir sind hier alles wieder, hier geht wieder alles auf seinen alten und gewohnten Gang, Digga, Alter. Aber bleib weiter dran. In 258 Folgen oder 257 Folgen kommt dann sicher auch nochmal wieder eine Folge, wo es dann nur um Brettspiele geht, die du auch halt eben happy bist. Wie gesagt halt, Digga, ne? Ich muss da nicht mehr dazu sagen.
So, Claytronic, Chris, bester Mann, schon immer sehr sympathischer und interessanter Charakter, quasi Chris 2.0. Boah, ey, das sind so, das wird, die Kommentare werden, glaube ich, komplett immer nur gegen Chris, für Chris sein.
Ja, aber gut, er weiß das doch auch. Aber er weiß es. So. Ich meine, Digga, nach Folge 0 hieß es halt eben, wer ist diese größenwahnsinnige Adolf-Hitler-Zwilling? Weißt du, das war Folge 0 oder Folge 1 war dieser Kommentar.
Marel schreibt, sehr gute Folge. Der Gast leistet einen spannenden Beitrag und wie gut Seldschuk den Wagen lenkt, spitze. Vielen, vielen Dank, Marel.
War sehr, 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 sehr netter Kommentar. Hat Seldschuk auch wirklich gut gemacht, hat durchmoderiert und alles drum. Man muss auch das.
Ich habe mich aber nicht darauf vorbereitet, ne? Bro, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, nur zur Info.
Aber du hast auch deine Stärken, Digga. Ich kann total high nachts um eins noch ein Interview fürs auf das Spiel, über das Spiel fürs Radio quasi aufnehmen und dann quasi über mehrere Tage diese Radioshow da durchguiden mit meinen Kommentaren und total latten. Und du hast halt das, wenn wir Gäste haben, so das Händchen dafür, da vernünftig durchzumoderieren halt.
Thank you very much, Stefan. Dann Stuart Ass schreibt, das ist euch, da ist euch ein Schwanz im Pieporchester durchgegangen. Stefan hat so oft das Wort Schwanz benutzt, dass er angefangen hat rauszupiepen und hat
ihr wolltet das,
einen Digga, Schwanz
für die Werbefreundlichkeit.
Ja, es war aber auch hallo Alter, man kann Schwanz sagen und man kann Schwanz sagen.
Ja, Digga, es ging auch da, Digga.
Ja.
Der Platzpatronenhustler himself, Christoph Post, hat in die Luft geschossen, Digga. Was soll ich machen, Alter? Da komme ich sofort mit 9mm Munition aus meiner Jeansjacken-Brusttasche, Alter, und gibt sofort Dauerfeuer. Was ist los, Digga? Er ist unbewaffnet.
Die letzten drei Kommentare, Leute. Jan Werhofsky schreibt, richtig gute Folge. Chris hat sehr gut reingepasst. So richtig mit Niveau. Massig Brettspiel-Content und super erzählt. By the way, Digger hat in seinem Aufräumvideos die Odyssee an eines eurer Projekte erzählt, welches leider an der Verlässlichkeit des Partners gescheitert ist. Fände solche Themen auch mal spannend.
Ja, können wir gleich machen nach den Kommentaren. Kein Problem. Ja. Seldschuk hat da vielleicht keinen Bock drauf, aber ich finde, das kann man durchaus, ich meine, warum nicht, Digga, kann man durchaus erzählen. Ich glaube, es ging um Suliwood, glaube ich, ne? Oder es ging um Warrigin?
Nee, es ging um Warrigin wahrscheinlich.
Ich habe über beide Themen gesprochen, deswegen, keine Ahnung,
dann aber
können wir gerne mal anreißen.
SJ schreibt, einfach der bessere Chris. Und hier noch etwas Gesprächsstoff für den Content. Ich finde es falsch, bei Brettspielpreisen immer nur das Material zu betrachten. Die eigentlichen Kosten stecken meiner Meinung nach in der Entwicklungszeit. Ein gutes, ausgereiftes Spiel ist teilweise jahrelang in Entwicklung. Das muss sich dann im Preis widerspiegeln. Wenn mit dem Preis nur die Produktionskosten gedeckt werden sollen, lohnt es sich doch für keinen Autor oder Verlag.
Okay.
Also ich würde jetzt mal so sagen, wenn du Fulltime-Brettspielautor bist, dann hast du natürlich nicht nur ein Spiel, was du entwickelst, sondern du hast ja mehrere Spiele in deiner Schublade, die du halt je nach Tagesform und je nach irgendwie Kreativitätsstufe, wie du gerade irgendwie stehst oder was dir gerade irgendwie beim Scheißen einfällt, gehst du ja ein Spiel und notierst dir da was oder entwickelst da was weiter und das andere nimmst du dann in die Hand und intensivierst das. Das andere legst du dann mal wieder weg, weil du sagst, da bin ich gerade an eine Mauer gefahren und hab da gerade irgendwie so einen Stopp drin. Entwicklungszeit bezahlt dir aber keiner.
Nein.
Es bezahlt dir keiner. Wenn du, ich sag mal so, wenn du dir manche Spiele anschaust auf Amazon, diese ganzen Quiz-Spiele und diese ganzen Trivia-Spiele, wie viel Entwicklungszeit steckt in denen? Und die kosten trotzdem zwischen 20 und 30 Euro. Wenn du das so siehst, dann haben die ja das Game durchgespielt und haben jetzt einen Weg gefunden, wie sie maximalen Gewinn machen können. Haben sie auch, weil das Material kostet nicht viel. Du hast kein Artwork, du hast nur, keine Ahnung, Arial Black genommen und hast alles draufgeschrieben auf weißen Karten und hast dir einfach Fragen überlegt. Entwicklungszeit zahlt dir halt keiner.
Ja.
Die Leute gucken, geiles Material, geiles Thema, wie viel Spiel habe ich, wie lang kann ich an diesem Spiel auch zocken. Diese Wiederspielbarkeit ist auch immer super wichtig. Aber die Entwicklungszeit, drauf geschissen.
Aber da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Also wenn alleine daran geht, wie viele Stunden ich jetzt schon über der Anleitung von Tims Spiel gebrütet habe und wenn ich mir dafür Mindestlohn auszahlen würde, Digga, dann ist das Ding schon tot. Ja. So viel Geld könnt ihr mit einer Vorbestelleraktion nicht reinbringen, als dass ihr meinen Mindestlohn decken könntet, so viele Stunden, wie ich über der Anleitung gesagt habe. Dann ist es nicht nur mein Mindestlohn. Angenommen, wir würden Markus, der ja auch einen Hauptberuf hat, wo der gutes Geld verdient und nicht für Mindestlohn halt eben einfach schuftet, wenn wir den noch dazu nehmen würden, Leute, dann wären wir schon so ungefähr wahrscheinlich bei 600 bis 700 Euro, was ihr dann bezahlen müsstet für eure Kopie, damit ihr quasi ein Spiel habt. Also von dem Gedanken muss man sich leider verabschieden als Designer. Zumindest wenn man das in so einer kleinen Denkschmiede macht, wie wir das quasi gemacht haben oder machen einfach. Der Markus hat mal so schön gesagt, Digga, auch wenn das hier alles ein Unternehmen und so weiter ist, in Summe ist das ganze Ding hier ein Kunstprojekt. Und so muss man das halt eben sehen.
Korrekt.
Das, was wir hier machen, wie gesagt, unser Podcast ist ein Kunstprojekt, der YouTube-Kanal ist ein Kunstprojekt. Und ich sag euch, was es ist. Ich bin nicht umsonst und habe auch 2 Jahre lang dafür gekämpft, dass ich anerkannter Künstler bin. Ja, ich bin Mitglied in der Künstlersozialkasse, das heißt in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin Künstler mit allem, was ich mache. Da kann das natürlich irgendjemand anders sehen und sagt, ey, du machst da irgendwie das und das und hier und da und tralala und hopsasa so. Ist aber nicht so. Und bei uns ist es einfach ein Gesamtkunstwerk von allem, was wir irgendwie machen. Und natürlich wäre es cool, wenn ein bisschen was hängen bleiben würde bei den Projekten, damit man am Ende zumindest das Gefühl hat, für die ganze Arbeit, dass man ein paar tausend Euro rausbekommt. Aber man muss, wenn man sich dieses Geld dann am Ende auf dem Konto anguckt, muss man seinen kompletten Kopf abschalten, weil ansonsten kannst du dir dein Auto nehmen, kannst dich vor einen Brückenpfeiler fahren und dann ist die Sache durch. Weil, und das lohnt sich halt eben überhaupt nicht, in keinster Art und Weise lohnt sich für uns, Spiele zu designen und die rauszubringen. Das wird sich wahrscheinlich auch beim nächsten Projekt nicht rechnen, in keinster Art und Weise, weil wir auch da schon so viel rausbauen. Und wenn wir dann noch die Arbeitszeit, die wir bisher und auch insbesondere Markus reingesteckt hat, in Projekte wie Vorigin und auch was wir an Geld reingesteckt haben, in Julio schon beispielsweise für eine Vorigin-Neuauflage, was wir an Arbeitsstunden in Sulibot reingesteckt haben, was uns das an Nerven alles schon gekostet hat, dann mit den entsprechenden Personen uns auseinanderzusetzen, die halt für diese eigentliche Spielidee aus
Verantwortung. Wenn wir ein Verlag gewesen wären, hätten wir den Stundenlohn bekommen dafür. Ja. Also wenn wir Mitarbeiter von einem Verlag gewesen wären, jetzt nicht der Geschäftsführer, sondern die Mitarbeiter von einem Verlag, dann hätten wir jetzt an diesen Projekten gearbeitet, hätten die bezahlt bekommen und auch wenn sie verwirklicht oder nicht verwirklicht werden, hätten wir unser Geld bekommen. Fertig ist die Geschichte. Aber so, wie es Stefan schon gesagt hat, in einem Kunstprojekt ist es halt so, du versuchst was, du gehst Risiken ein, du guckst und wenn es nicht funktioniert, hast du halt reingeschissen. Und wenn es funktioniert, dann hoffst du einfach nur, dass du so viel Geld verdienen kannst, dass sich das irgendwie rechnet.
Und wie Selçuk sagt, als so ein Verlag, der was größer ist, die machen halt, die haben mehrere Sachen. Wenn ein Ding in die Hose geht, wird es aufgefangen durch ein anderes Projekt. Was wir uns aber nicht leisten können, wenn wir ein Spiel oder so quasi machen, dass das in die Hose geht. Und wenn das finanziell in die Hose geht, könnte das potenziell das ganze Unternehmen ruinieren. Ja. Auf einen Schlag, bums, aus. Dann gehe ich in die Privatinsolvenz, dann wird hier quasi abgeschlossen und dann ist die Sache gewesen. Dann gibt's keinen Podcast mehr, dann gibt's kein YouTube quasi mehr, weil ich über keine Einnahmen mehr erzielen kann und darf. Und das müssen wir uns alles ganz genau überlegen. Es hängt einfach, meine Existenz hängt von diesen ganzen Sachen ab. Und dann kommen natürlich halt eben irgendwelche Hurensöhne und gehen auf BGG. Ach, Selçuk übrigens. Ich habe eine kleine Zusendung bekommen, Digga. Ich habe einen BGG-Kommentar zugesendet bekommen. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich noch nicht gelesen, sonst hättest du mich vielleicht darauf angesprochen, Digga. Was? Warte, ich muss mal irgendwie kurz gucken. Ich weiß nicht, wo war das, Alter. Ich finde es gerade. Warte mal. Irgendwie war das Selçuk, weil du das hier wahrscheinlich liest. Fick dich. Oder irgendwie so ähnlich ging dieser Kommentar bei BGG. Irgendein Hurensohn, nur 1-Sterne-Bewertung, Digga, Alter. Und leider hast du es auch nicht gelesen, sondern mir wurde es zugetragen.
War das drauf bezogen, dass ich letztes Mal irgendwo was gelesen, was gesehen habe und also das von Christoph Post oder sowas, wahrscheinlich deswegen. Ist ja egal.
Ich wollte nur sagen, hat auf jeden Fall einer an dich gedacht, Alter. Da habe ich mich totgelacht, Digga.
Ich guck später mal rein.
Fick dich, Selçuk.
Der letzte Kommentar und danach würde ich kurz noch überschwenken zu Stefan, weil Stefan muss dann unbedingt, weil er ist auch im Thema drin, muss dann unbedingt was vorlesen. Es ist wirklich kein Scheiß. Es ist, finde ich, auf den Punkt gebracht. Aber wartet kurz. Letzter Kommentar von Marv. Unglaublich geile Folge. Vollgepackt mit Boardgame-Content und ganz ungewohnt, dass so viel Respekt in einer Folge vorhanden ist, dass jeder ohne große Unterbrechung ausreden darf. Würde ihn auch gerne öfter sehen. Cooler Geschmackskontrast, was die Boardgames angeht. Vielen, vielen Dank, Marv. Victoria Pater wird vielleicht irgendwann in Zukunft in irgendeiner Folge mal wieder zu Gast sein. Wir haben ihn auf jeden Fall die Tür offen gelassen, haben gesagt, Chris, war eine coole Folge. Wenn du mal irgendwie Bock hast, kannst du auch mal wieder reinschneiden und einfach mitquatschen.
Stefan, aber vorher muss Christoph Post einmal zu Gast gewesen sein. Das ist quasi das nächste.
Wird eine lustige Folge. Stefan, ich habe dir was über Discord geschickt. Bitte ganz kurze Vorgeschichte. Jetzt kannst du ganz kurz den Gossip-Track anmachen.
Schick mir das mal kurz bitte per WhatsApp, weil sonst muss ich sehen hier alles.
Kannst du mal kurz den Gossip-Track anmachen?
Ja, ich mach sofort den Gossip-Dingens an. Moment, hier.
Oh, ich höre schon Gossip raus.
Ja. Boah, woher direkt die Salzigkeit, Digga? Auf einmal bitte direkt geschossen, oder?
Ja, als ob die Salzigkeit neu ist, Bruder. Was soll ich denn sagen, Mann?
Der Gossip der Woche.
Der Gossip der Woche, da bin ich auf jeden Fall
mal. Stefan, du hast ja letztens beim Brettballett ein Video geschaut, wo er mit Luisa und Markus dort ist.
Ach, Digga.
Und da hast du ja, deinen Kommentar dazu geschrieben, hast dann gesagt, das Video heißt, diese Neuheiten müsst ihr kennen, Feed Couple of Dice. Ist wieder eine Messefolge gewesen wahrscheinlich. Und Stefan hat dann auch drunter geschrieben, dass er raus ist, weil diese ganze Messe-Hype-Schose, die kann er einfach nicht mehr ertragen. So. Ich habe den Kommentar vom Stefan gesehen, weil er mir gesagt hat, er hat kommentiert. Ich habe den Kommentar gesehen und genau unter deinem Kommentar ist noch ein Kommentar. Ich habe den jetzt per WhatsApp geschickt, von einem Zuschauer von Sven. Und ich finde, dieser Kommentar und dieser kurze Austausch zwischen den beiden repräsentiert Brettspiel-Content heute so geil. Es ist richtig, richtig nice.
Sven hat auf meinen Kommentar auf jeden Fall nicht geantwortet. Vielleicht ja. Da erstmal aufklärend. Es war eigentlich nur so ein Kommentar und eigentlich will ich auch gar kein Podcast-Ding drauf aufmachen. Deswegen tut mir leid, Sven. Selçuk hat mich jetzt drauf angesprochen. Leute, ihr wisst, ich mag Sven als Menschen gerne. Der war hier, der hat mit mir Boardgame Kitchen schon gemacht. Der ist mit auf dem Alpenzock gewesen. Und allgemein macht er viele tolle Sachen und ich bewundere den auch dafür, dass er am Sonntag sein Brett zum Sonntag da 1000 Jahre gemacht hat und du setzt dich alleine hin und gibst dein Zeug zu irgendwas ab und führst da deine Monologe. Hat ganz, 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 ganz viele tolle Skills. Und dann hatte er meinen allergrößten Respekt sich verdient, als er dann angefangen hat, über seine Depressionen öffentlich zu reden, darüber, dass er eine Kaufsucht über die Jahre entwickelt hat, dass er versucht hat, die Sachen jetzt quasi anzugehen mit Therapie und die ganzen Spiele müssen quasi raus und so weiter und so fort. Und fand ich mega geil, dass er sich so geöffnet hat drum dran. Es gab dann eine kleine Videoreihe dazu und Updates und irgendwann hat man nichts davon gehört. Und irgendwann war er dann auf der GenCon wieder. Und kam wieder zurück und dann gab es Videos über die neuesten Spiele, die er sich auf der GenCon gezogen hat. Und dann muss ich halt eben sagen, fand ich schon ein bisschen komisch, habe auch damals nichts dazu gesagt, auch nichts zu geschrieben. Und jetzt gibt's wieder die Neuheiten, Spiel, Essen, Messe mit zwei super random Charakteren,
Luisa und Markus. Das ist nicht, glaube ich, dieses erste Video, sondern ich glaube, das geht jetzt komplett wieder durch die ganze YouTube-Szene, dass dann die ganze Zeit über die Messe-Neuheiten geredet wird.
Ja, aber ja, Stefan, ich meine, es ging jetzt einfach nur um das Video von Sven, der das zusammen mit Luisa und Markus dann einfach durchgezogen hat und dies, das so. Dann habe ich auch ehrlich gesagt, Digga, ich habe ihn jetzt deabonniert, Digga, weil er hat meinen ganzen Respekt quasi eingebüßt. So alles das, was er sich an Kredibilität durch seine Öffnung oder vermeintliche Öffnung und Ansichten und die Arbeit an sich selbst und was er da halt eben gemacht hat, bezug auf seine Depression, die Kaufsucht und seine Auflösung der ganzen Spielesammlung und alles drum und dran, was er sich bei mir aufgebaut hat, er mit seinem Arsch einfach wieder eingerissen, weil das für mich nicht mehr authentisch ist. Sven Simon ist für mich persönlich, meine Meinung, mittlerweile überhaupt gar nicht mehr ernst zu nehmen, mit keinem Wort, was der quasi sagt. Ich kenne ihn schon lange und ich bin nicht mehr in der Lage, auseinanderzuhalten, für wen sagt er was. gefällt ihm das wirklich? Hat er wieder irgendwo beim Verlag gewesen und erzählt jetzt da wieder für die Sachen? Macht sich da Freunde? Sven Siemen ist jemand, der will niemandem auf die Füße treten. So meine Meinung, ja. Ist immer, Sven, bitte schick mir keine Anwaltspost, so Digga, weil eigentlich bist du ganz in Ordnung. Nur dass dein Content, den du machst, den finde ich halt, mittlerweile ist halt eben einfach absoluter Schmutz. Für dich mag das halt eben ganz nice sein, weil deine Aufrufzahlen steigen, die Stimmen, deine Abonnentenzahlen steigen und so stimmen, Digga. Aber für mich ist das einfach unglaubwürdiger Scheiß, der dort einfach nur noch als Content produziert wird und hat überhaupt gar kein Gesicht mehr. Weil du kannst nicht erst so sagen und dann so sagen. Leuten erzählen, du bist depressiv und bist kaufsüchtig und so weiter und so fort und dann gleichzeitig den größten Schund wieder als beste Messe Sachen in Essen hochspülen, die was sein könnten und Leute, die vielleicht selber Depressionen haben aus seiner Zuschauerschaft, die sich vielleicht aus Grund, gerade deswegen durch seine Öffnung mit ihm identifizieren konnten,
die aktivieren
vielleicht sich auch anfällig sind, dafür eine Kaufsucht irgendwie zu entwickeln, um ihrer Depression vermeintlich irgendwie entgegenzuwirken oder selbst zu therapieren. Einen Moment, Sergio, du kannst gleich. Ja. Und dann willentlich in Kauf zu nehmen für das, also dass andere Leute dann losziehen, ihre Kohle rauszuscheppern für die letzten Schmutzgames, die dort vorgestellt werden, halt eben auf der Messe. Und ich kann euch nur sagen, ich bin Content Creator, Selçuk ist Content Creator, Sven ist Content Creator und ihr könntet da draußen auch alle Content Creator sein, wenn es um die Messe geht. Jeder von euch kann einen YouTube-Kanal machen und über die Messe-Highlights reden, weil jeder von euch dort draußen, der auf BGG geguckt hat, kann euch zu diesen Spielen genauso viel sagen wie ein Sven Siemens, wie ein Boardgame-Digger und wie ein Selçuk. Niemand von uns hat die Sachen gespielt. Und selbst wenn einzelne Sachen vielleicht gespielt worden sind, es niemals ist alles davon gespielt worden. Das heißt, wir können auch nur beurteilen, was wir sehen und im Jahre 2025 und gerade mit der Hintergrundgeschichte halt eben von Sven und der Entwicklung von YouTube, Digga, finde ich das geisteskrank unverantwortlich. Ich kann da in keinster Form quasi mehr mitgehen. Machen wir auch schon keine Most Wanted Videos oder sowas irgendwie vor der Messe so. Wir geben schon seit langer Zeit keine Kaufempfehlungen für gar nichts mehr, sondern nur die Impressionen von Spielen oder irgendwas, was wir irgendwie gezockt haben und wollen niemanden zum Kauf verleiten. Jeder von euch hat geisteskrank viele Spiele und kann das gleiche Schicksal erleiden wie ich und hat hier hinter sich, ihr seht's hier gerade, 5000 Spiele, die sich nicht verkaufen, die ich für teuer Geld gezogen habe, wo ich auch ganz viele, auch damals, Digga, von Hunter und Kron, mich von Krons Begeisterung hab anstecken lassen, hunderte Euro in Schmutz gesteckt habe, wo ich dann rausfinden musste, die Scheiße passt überhaupt gar nicht zu meinem Spielcharakter und so weiter und so fort. Und das ist geisteskrank. Deswegen habe ich Sven Siemens quasi deabonniert und kann mir das auch nicht mehr reinziehen. Ich kann den auch nicht mehr für ernst nehmen. Und er ist bei mir auf Platz 1 für den YouTube-Laber-Hannes des Jahrtausends mittlerweile gelandet. Und er hat sehr viel dafür getan, dass ich selber dorthin gebracht habe. Das sage ich nicht random, sondern diese Meinung habe ich mir aufgrund seines Handelns der letzten Jahre quasi rausgeholt. Ja, so, jetzt komme ich aber mal kurz dem anderen Kommentar. Sorry,
ganz kurz, bevor du fertig bist. Ja. Diese Vorbildsfunktion, ich meine, wenn wir hier sitzen und sagen Vorbildsfunktion, dann ist das natürlich absoluter Bullshit, weil wir sind auch keine Vorbilder. Aber, weil der Stefan ja vorhin gesagt hat, Sven hatte ja diesen Meltdown und wusste nicht mehr, wohin mit sich. Er war komplett eingeschüttet mit Spielen und so weiter. Und ich glaube, da hat er halt auch wirklich so viele Leute irgendwie inspiriert, auch drüber nachzudenken. Und viele Leute sind dann natürlich auch auf den Zug aufgestiegen und haben gesagt, ey, ich muss jetzt auch mal ausmisten und ich muss auch jetzt mal gucken. Und wenn er als der vorangetreten ist und hat sozusagen sich komplett entblößt und hat alle seine Scheiße da sozusagen rausgelassen. Wenn er jetzt wieder anfängt, so aktiv wieder Spiele zu bewerben, aber wirklich komplett durch die Bahn alles Mögliche, dann sehen die Leute vielleicht das und sagen dann, also wenn der es macht, dann ist es vielleicht wahrscheinlich auch okay, dann werde ich jetzt auch wieder anfangen, ordentlich reinzuscheppern und zu kaufen. Deswegen, kann ich es verstehen. Ja,
oder man könnte auch vermuten, Digga, dass er jetzt infolgedessen durch seinen Meltdown begonnen hat, sich intensiver mit Spielen auseinanderzusetzen und die Gurken aussortiert und das, was er sagt, wiegt für die Leute in deren Wahrnehmung auf einmal mehr, weil er ja der Kranke ist, ja, der sich damit auseinandergesetzt hat und möglichst die ekelhaften Gurken von sich wegschieben und nur die guten Sachen zu sich ranlassen und darüber quasi auch zu berichten.
Und dann kannst du wieder sagen, Spielegeschmäcker sind verschieden. Ich muss ja für jeden was dabei haben. Whatever. Stefan, geh mal auf die Kommentare ein, weil der ist wirklich
okay.
Absolut.
Ich glaube, Cool Josh oder wie auch immer schreibt, ich mag euch alle drei super gerne, aber sorry, aktuell kann ich Spiel und Essen nicht mehr hören. Das ist mir viel zu viel Content über Spiele, über die ein paar Monaten keiner mehr redet. Meine Meinung. Freue mich dann darauf, wenn dieser jährliche Overhype wieder vorbei ist. So, Sven antwortet. Vielen Dank für dein ehrliches Feedback, das ist immer wertvoll. Juckt. Denke, die Spiele ist natürlich gerade ein zentrales Thema in unserem Hobby. Und ja, es gibt sicher viele Spiele, die danach wieder in der Versenkung verschwinden, aber ich hoffe, dass ein paar schöne Keeper auch bleiben. Ich übersetze halt eben, ich kaufe mir wahrscheinlich 10.000 Spiele oder hole mir 10.000 Rezensionsexemplare, aber vielleicht sind ja zwei dabei, die mir dann am Ende gefallen haben, von den 5 Spielen, die ich dann auch gespielt habe, von den 50 Spielen, und dann bleiben die, zumindest bis zum nächsten Meltdown, dann verschwinden sie auch einfach in der Kiste und gehen ins Lagerhaus, aus dem Weg, aus dem Sinn. So.
Und jetzt hau rein.
Hallo Sven, Antwort wieder von Koyush. Hallo Sven, bitte verstehe mich da nicht falsch. Für mich geht es da nicht um einen einzelnen Creator. Fast alle deutschsprachigen Content Creator zum Thema Brettspiele gehen jetzt im Vor- und Nachlauf wahrscheinlich mindestens 4 Monate das Spiel mehrmals rauf und runter. Aus meiner Sicht verwässert ihr dadurch für den einzelnen Kanal euer Profil und insgesamt als Creator Community eure Glaubwürdigkeit für qualitativ hochwertigen Content rund ums Spiel oder Brettspiel. Sonst macht ihr eure Top 50, 100 Listen einmal in 2 Jahren, was ich auch gut finde. Und zu Spiel machen alle jährliche nochmal. Geht ja, also falls es weitergeht, Selchuk, das ist alles, was du mir geschickt hast. Okay. Den Kommentar kann man noch ausklappen. Ist das dieser qualitative, hochwertige Content, von dem alle sprechen?
Warte, sorry. Sorry. Du warst bei nochmal. Unzählige Toplisten. Abgesehen davon nehme ich euch als Community in der Summe nicht ab, dass ihr all diese Spiele, über die ihr zu Spiel redet, auch qualifiziert gespielt habt. Wie gesagt, das ist meine Empfindung als Konsument, der euren Content gerne und auch sehr gezielt konsumiert und sonst auf YouTube eher abstinent ist. Gruß.
Ja, Name sage das ich ist nicht. Das, was ich sage und was nie einer anspricht. Meine Meinung ist nicht besser. Ich habe auch nicht mehr Expertise als ihr. Gerade was neue Sachen betrifft, Digga. Ich habe die auch alle nicht gespielt. Ich guck mir den gleichen Scheiß an wie ihr auf BGG und irgendwelche Reviews oder irgendwas, die irgendein amerikanischer Affe vielleicht im Vorfeld halt ihm gemacht hat, weil er da irgendwelchen Zugriff drauf hatte. Und selbst die Sachen, Digga, beim Dice Tower kann man sich hinten einen Regalslot buchen gegen Geld. Dann steht euer Spiel hinten beim Dice Tower im Regal. Und alle Leute denken, geil, der hat es schon ins Regal gestellt. Das ist nicht, es wird sich dort alles nur eingekauft. Gerade die amerikanischen YouTuber, denen kannst du kein Stück glauben, weil die sind raffiniert, die Fotzen. Die nehmen die Kohle, weil die Möglichkeit haben, die Kohle zu nehmen. Wir werden hier nur gefickt von den Verlagen. Und wenn, weil wir keine Kohle dafür kriegen und die sich einfach dann hoffen, dass wir halt eben deren Spiel quasi vorstellen, Digga. Aber ich bin auch eine raffinierte Fotze. Wenn einer was von mir will, dann muss der mir Kohle geben, dann kriegt er meine Reichweite. Und wenn ich Bock auf das Game habe und ich glaube, das könnte was für euch sein, so dass ich am Ende nicht das Gefühl habe, dass am Ende ich euch betrogen habe, weil jemand hergekommen ist, sich mit mir zusammen ins Video gesetzt hat, seine Gurke euch vielleicht gut verkaufen konnte, ihr habt Geld bezahlt und am Ende steht ihr da, das Geld ist quasi weg, ich habe einen Taui quasi auf Tasche und ihr habt ein scheiß Spiel zu Hause, was ihr nie gewollt habt, weil der Typ die Möglichkeit hatte, euch, weil er ein guter Verkäufer ist, halt eben da einzuspannen. Deswegen gibt's bei mir immer eine krasse Vorsortierung und so habe ich quasi diese Woche auch mal wieder 500 Euro in den Wind geschossen und habe dann gesagt, nee, sorry, das passt leider überhaupt nicht halt eben so. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist leider, finde ich persönlich, mit meinem Wissensstand, den ich habe, und ich habe auch nicht alle Connections mehr, wir haben viele Leute schon vergrillt, ich habe viele Sachen, habe ich auch keinen Einblick. Ich weiß aber trotzdem von vielen Leuten, wie die zumindest damals irgendwie gearbeitet haben und so. Und ich kann's euch sagen, Digga, du kannst niemandem was glauben. Ich weiß nur, und ich habe letztens auch mal geschrieben, Digga, in meiner Wahrnehmung, ich bin der Einzige, auf den ich mich selbst verlassen kann und auf Selçuk und auf Markus. ich müsste jetzt theoretisch Chris noch quasi mit reinnehmen, so, auf den kann ich mich als Freund quasi verlassen, aber nicht im Rahmen von irgendwelchen Aufgaben, die Spielentwicklung ist oder großen Verantwortungen oder Deadlines, Sachen, die es zu erledigen gilt oder so und so weiter und so fort. Chris hat andere Qualitäten als Freund, die weiß ich mega quasi zu schätzen, so, aber ich würde auch niemals eine Frittenbude mit Chris einfach zusammen aufmachen, Digga, weil ich würde den irgendwann einfach das heiße, kochende Fett einfach über den Typen drüber schütten und dann würde ich ins Gefängnis gehen, weil ich irgendwann mir die Hutschnur quasi gerissen ist halt eben so. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist halt eben, leider Gottes ist das so. Und ich glaube niemandem irgendwas. Und insbesondere die ganzen kleinen Kanäle, die heutzutage überall aufpoppen und neuen Dinger und so weiter und so fort, Digga, gar nicht, weil ich genau weiß, wie man früher selber gewesen ist, ja. Am Anfang musst du dich zurechtfinden, du weißt nicht, du bist unsicher, du musst dich erstmal selber finden, hast keine Haltung, machst erstmal das quasi, was alle irgendwie machen. Kennst dich auch noch nicht so aus, weil du auch noch nicht 500 Spiele gezockt hast, ja, und findest erstmal per se irgendwie alles gut und calls alles als nice. Guck dir Daniel und mich an in den Early Kickstarter-Videos, Digga, wir waren von allem gehypt, Digga, weil wir einfach die übelsten Ottos gewesen sind, so. Und da muss man heutzutage auch einfach mal drüber reden, dass man eine Entwicklung gemacht hat und auch einfach sagen, das, was man früher gemacht hat, man aus heutiger Sicht so niemals mehr machen würde und dass einem das auch unangenehm ist, wenn man sich das selber reinguckt und mir das total leid tut, wenn Leute Sachen aufgrund unserer Sachen, unserer Meinungen oder sowas sich geholt haben, die dann im Endeffekt sich als Schrott quasi einfach herausgestellt haben. Das tut mir mega leid, weil das ist euer Geld und es ist unsere Verantwortung oder meine Verantwortung in vielen Sachen einfach gewesen so. Und vor allem
auch, wenn immer gesagt wird, dass hier in der Szene oder hier im Brettspiel-YouTube und so weiter wird ja kein Geld gescheffelt. Also die wenigsten scheffeln ja wirklich Geld. Die meisten machen ja das, wie wir vorhin schon gesagt haben, Kunstprojekt beziehungsweise aus der Passion heraus und so weiter. Aber was auf der Strecke bleibt, ist ja, es geht ja immer nur um Geld. Kauft euch das Spiel. Abonniert, bringt mir Abonnenten beziehungsweise bringt mir Klickzahlen, dann kann ich wiederum bezahlte Reviews oder Previews oder irgendwelche Kickstarter-Dinger machen. Es geht immer nur um Geld. Auch wenn alle sagen, es geht nicht um Geld. Und wenn sie euch irgendwas empfehlen, dann sagen sie euch, gebt euer Geld aus. Und das steht ja auch immer wieder so eigentlich im Raum. Dieser Elefant steht im Raum, aber es wird eigentlich nicht laut drüber gesprochen. Es geht am Ende nur um Spielspaß. Aber es ist eine komplette Werbekampagne. Diese Chose, die reden wir jetzt schon zum tausendsten Mal durch. Es geht immer nur um Werbung. Und für Meinung kommst du im Brettspielbereich nicht so weit. Also die wenigsten Kanäle haben eine wirkliche, richtige Meinung, sodass sie auch nicht fünfmal sagen, aber, so auf die Art, ich finde das Spiel nicht so gut, aber für den einen oder anderen ist das bestimmt gut, aber wenn es dem nicht gefällt, es ist ja schon schön, dass der Autor das und das bedacht hat, aber immer wieder zurückrudern, das wird ja auch die ganze Zeit gemacht.
Ja. Und ich auch, was mich betrifft, ich lese gerade im Chat so, auch ich bin nicht frei von Fehlern. Ich sehe auch manche Sachen, die begeistern mich quasi total und im Nachhinein hat sich das als ein Fehler quasi herausgestellt. Wenn wir jetzt mal auf die Unidice-Kampagne, wo Isabella und ihr Vater bei mir quasi gewesen sind. Wir haben so ein geiles Video haben wir gedreht und die haben den Würfel am Start gehabt und die haben mir den vorher gepitcht, Digga. Und der Würfel hatte richtig Potenzial. Also da, was sie da für Pläne gehabt haben und alles, die haben einen Messeauftritt gehabt, das Ding war geil, aber das ist geplatzt und nachher haben die einfach die Leute geghostet, die Isabella hat ihre Handynummer abgestellt, ich konnte die nicht mehr erreichen auf eure Fragen quasi hin und auch da sind viele Leute, haben sich anstecken lassen, genau wie ich, von der Begeisterung von diesem Unidice und dann seid ihr geghostet worden und das Einzige, was ich in dem Moment machen konnte, ist auch einfach nur einen Kommentar unter dem Video anzupinnen, vor dem Würfel zu warnen, Bescheid zu sagen, yo, ich habe keinen Kontakt mehr zu denen, alle Nummern sind tot, alles ist geghostet, mir wird auf nichts mehr quasi geantwortet und jetzt gab es wohl eine Kickstarter-Mitteilung, ich bekomme, dass alle Leute wenigstens ihre Kohle wiederbekommen. Das wird auch noch spannend, ob alle einen 100%igen Refund dann wiedersehen, dass die Kohle soll angeblich im Dezember zurückerstattet werden. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das alles so passiert, weil ich glaube, die Isabella da mit ihrem Projekt, die ist einfach durch die Profession und die ganzen vielfältigen Projekte, es war ja auch sehr, sehr spannend, was der Vater von Isabella auch gemacht hat, finanziell gut abgesichert. Ich bin mir sicher, dass da jeder auch seine Kohle wieder, also ich bin mir fast sicher, dass da jeder seine Kohle auch wieder bekommen wird und so. Aber nichtsdestotrotz beobachte ich das halt eben auch mit Spannung. Und da muss man auch sagen, ey, auch ich bin nicht frei von Fehlern und auch ich lasse mich von euch manchmal bei manchen Spielen genauso anstecken oder bei manchen Hypes und bin dann halt eben hooked, Leute, und am Ende kommt das Ding halt eben einfach nicht, ne? Bestes Beispiel Hehl. Hehl soll ja jetzt doch anscheinend dann doch noch kommen. Es gab jetzt nochmal wieder irgendwie ein Update, dass auch alle Bäcker nicht vergessen werden sollten der ersten Stunde. Aber für mich hat sich das auch so gelesen, dass wir da nichts umsonst bekommen. Also, dass alle Hehl-Bäcker, die damals Hehl gebäckt haben, das nicht kostenlos bekommen werden, sondern auch da wieder nachbuttern müssten. So lese ich das inzwischen. Und von mir kriegen die halt eben keinen Cent. Aber auch das wird spannend. Da werden wir uns auf jeden Fall noch mal reinziehen.
Thematisch gesehen würde ich jetzt ganz kurz über eine Sache reden wollen, und zwar über eine Gamefond-Kampagne, die mir extrem Bauchschmerzen bereitet und als Fan mir richtig im Herzen wehtut. Ich hole mal ganz kurz aus. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass sich jeder mit jeder Scheiße auskennen muss oder alles wissen muss über jedes Thema und voll im Game sein muss, damit er irgendein Spiel spielen kann. Aber gerade aktuell ist ja das Berserk-Game ist ja online gegangen bei Gamefound. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht dienstags oder was auch immer mal dabei wart. Ich bin auf jeden Fall ein mega Berserk-Fan und habe auch der Kampagne gefolgt. Ich wusste, das Ding wird nicht auf Deutsch rauskommen. Ich werde es mir auch nicht holen, weil ich wusste, dass es ein Kampagnen-Game ist. Aber trotzdem habe ich gefolgt, weil ich wissen wollte, was kommt bei raus, was zeigen sie da und um was wird's gehen. Und was haben sie rausgebracht? Sie haben ein Miniaturen-Kampagnenspiel rausgebracht mit der Möglichkeit, dass man halt auch One-Shots spielen kann. So, das Game haben sie vorab an unzählig viele Content Creator geschickt. Jeder dieser Content Creator hat dieses Game in die Kamera gezeigt, hat es ausgepackt, hat es geunboxed, hat seine Erfahrung mit dem Thema Berserk kurz auf den Tisch gebracht, was bei 99,9% der Leute 0,0 war. Das heißt, es wurde einfach nur ein Miniaturenspiel gezeigt und die Miniaturen wurden gezeigt und dann hieß es, oh, guck mal, die sehen geil aus, guck mal hier, die sehen geil aus und das war's. Was mir schon mal im Herzen wehgetan hat. Diejenigen, die sich ein bisschen ausgekannt haben mit dem Thema Berserk, die haben dann gesagt, sie haben mal den Anime geschaut oder in den Anime mal reingeschaut. Berserk ist mainly kein Anime. Ich meine, die Anime-Box habe ich hier auch, aber der Anime ist nur ein klitzekleiner Teil von der kompletten Story, müsst ihr euch vorstellen. Also es erzählt nur ein Arc von dieser Story. Wenn man diesen Anime gesehen hat, kann man sagen, okay, ich weiß ungefähr, um was es geht und jetzt fange ich an, den Manga zu lesen. Und dieses Game, was die jetzt rausgebracht haben, ist eine Miniaturenschlacht als Kampagne aufgesetzt, die in der Geschichte von diesem Epos, ihr müsst euch vorstellen, Berserk ist ein richtiges Epos. Es ist ein Meisterwerk in der Dark-Fantasy-Kultur. Also so viele Autoren und andere Geschichten und auch Games haben sich an diesem Titel, haben die sich orientiert. Und die nehmen das Ding und gucken einfach, in welchem Arc gibt es die meisten krassen Monster und die meisten krassen Figuren, die man dann einfach umsetzen kann, um dann daraus ein Spiel zu machen. Das heißt, das, was ihr jetzt da backt und zockt, ist ein Spoiler vom Allerfeinsten, weil ihr sozusagen in einem Epos, das noch nicht mal beendet ist, jetzt einfach in einem Part von dem Ding anfängt zu zocken. Ihr wisst nicht, wer die Charaktere sind. Ihr wisst nicht, um was es geht. Und ihr zockt einfach los und denkt euch vielleicht, boah, eigentlich interessiert mich vielleicht die Geschichte. Und dann bist du aber schon so gespoilert von dem Scheiß, dass du dieses Game jetzt anfängst zu zocken. Ich bin so pissed. Ich bin einfach so pissed, weil ich mir denke, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr die ganzen Herr-der-Ringe-Spiele seht und so weiter, da ist es ja so, du fängst immer an, den Ring zum Berg zu bringen, beziehungsweise du fängst an mit Frodo und den anderen Hobbits und du fängst an, den Ring zu tragen und dann geht's los. Also das heißt, die Gefährten treffen sich. Dann gehen wir zu den zwei Türmen und am Ende enden wir beim großen Krieg um den Thron des Königs so. Jeder ist sozusagen immer mitgenommen. Haben wir auch im Stichspiel gesehen. Das Stichspiel ist so aufgesetzt, dass du das Game jetzt Part für Part durchspielst. Alte Spiele vom Knitzer waren genauso. Hast du immer angefangen vom Anfang und hast dich durchgespielt. Bei Berserk haben sie die Möglichkeit gehabt, das Gleiche auch zu machen. Sie hätten am Anfang von der Story beginnen können und ein Kampagnenspiel aufsetzen können, das sich dann über Mehrteiler die Story voranschreitet und dann wirklich in der ersten Kampagne sozusagen den ersten Arc, den zweiten Arc, den dritten Arc, und dann hättet ihr auch diese komplette, komplette Epos auch miterleben können. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach ein Arc genommen und haben einfach alles reingehauen, was geht, und da sind Charaktere dabei, die werdet ihr in den ersten, keine Ahnung wie viel Arcs, gar nicht kennen, weil es sie gar nicht gibt. Und es kotzt mich einfach an. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind, das in seiner Ehre gekränkt ist. Aber ich musste das rauslassen, weil es mich so getroffen hat, dass so ein unfassbar geiles Thema so schlampig umgesetzt wurde, finde ich. Also meine Meinung.
So. Ja, ist einfach lieblos, Digga. Ich sag mal, es gibt nur ganz wenige IP-Spiele halt eben, die richtig, richtig geil quasi reinzünden. Spartacus und XCOM wird mir jetzt einfallen. Und sagen wir mal ehrlich, eigentlich, guck mal, das Attack on Titan Game ist aber auch on point. Du hast da diesen geilen Titan, du musst gucken,
du hast einen Titan, gegen den du spielst, Stefan. Ein Titan. Es geht darum, dass du mit diesen Menschen versuchst, einen Titan umzulegen. Das erzählt dir keine Story, das spoilert dich auch nicht.
Ja, aber
du musst dir vorstellen,
trotzdem thematisch.
Ja, aber du musst dir vorstellen, in dem Game haben sie einfach voll reingeschissen. Und die Vorstellungen von den ganzen Content-Creatern, die haben mich so abgefuckt, weil ich, guck mal, ich würde mich niemals anmaßen, dass ich sage, warum haben sie es nicht mir geschickt? Warum haben sie mich nicht gefragt? Weil ich bin kein Kampagnenspieler. Das Game ist nichts für mich. Aber zumindest hätte ich doch als Content Creator mich mal vielleicht ein bisschen einlesen können. Ist schwierig, weil es halt wirklich ein großes Epos ist. Aber so komplett ahnungslos zu sagen, ja, ich habe das zugeschickt vom Monolith hier, die Box. Ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Also sorry, wenn ich jetzt irgendwie auf die Füße trete, aber ich zeige euch mal die Miniaturen. Und ich denke mir, wie seelenlose Werbung ist das eigentlich, Alter? Was für ein Abfuck. Und dann das Lustigste ist, dann habe ich bei Sarah Malt gesehen, hat er gesagt, wie heißt doch mal der Mann von ihr?
Basti.
Der Basti. Der Basti hat dann gesagt, er hat 1997 den Anime gesehen mit seinen Kumpels, hat er komplett durchgesuchtet, fand er richtig geil. Fühl ich, Basti, fühl ich. Und jetzt holt der Basti eine Miniatur raus. In dem Fall war es Serpico, in dem Fall die Miniatur, die heißt Serpico. Und sagt dann so, oh, guck mal hier, diese Miniatur, die sieht auch ganz geil aus. Und dann sagt sie, ja, wer ist denn das? Und dann sagt er, keine Ahnung, ist auch schon 25 Jahre her, dass ich den Anime geschaut habe. Da wollte ich schon sagen, Basti, den Typen kennst du nicht, weil im Anime taucht er gar nicht auf, den gibt's da noch gar nicht. Du bist hier schon so weit fortgeschritten in der Story, ich könnte mich gerade zu Tode labern. Und dann gucke ich mir die Map-Tiles an, die Map-Tiles sind so lieblos. Dann gucke ich mir diese kompletten Karten an. Du musst dir vorstellen, das Ding basiert auf einem Manga. Alles ist gezeichnet. Das Einzige, was du dir nimmst, ist fertiges Artwork, was du auf die Karten und auf alles packst. Und dann musst du nebendran nur noch eine Grafik machen, wo es dann heißt, das sind Lebenspunkte oder das sind Erschöpfungspunkte oder das sind was weiß ich was für Punkte. Unter den Karten machst du einfach einen Balken rein, wo du Text reinschreibst, was die Charaktere machen, also die Effekte. Aber das komplette Artwork ist schon gegeben. Es gibt keine Möglichkeit, dass du da failst. Nur wenn du sagst, du scheißt auf die Geschichte, du nimmst dir einfach den letzten Part von der Geschichte, der aktuell ist, und fängst es an, ein Boardgame dazu zu machen. Ich könnte kotzen. Und das Geile ist, die Kampagne ist innerhalb von 12, 13 Stunden hat die 1-Million-Marke durchbrochen. Fand ich krass. Habe ich gedacht, ja, das ist Berserk, Leute. Ist einfach so. Auch wenn ihr es nicht gekannt habt, ist das echt ein Meisterwerk. Aber jetzt stockt's. Jetzt fangen die Leute an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem Game zu beschäftigen und merken, das Game ist eigentlich nichts.
Hättest du quasi am liebsten auch mit dem Schwanz des Jupiters die ganze Kampagne gecancelt oder was?
Ich schwör's dir, es ist genauso wie mit den Halo-Games und so weiter. Ich habe mir noch kein einziges Halo-Game gekauft, weil ich bin ja auch ein übelster Halo-Fan, aber ich habe mir kein Game gekauft, weil ich sehe da keine Games drin. Auch wenn mich die Themen so ansprechen, aber ich bin halt super uff. Ich bin einfach abgekotzt, Alter.
Sehr schön, ich habe auch ein IP-Game gezockt. Ich habe das Rick and Morty Game gezockt.
Das hattest du doch in der Sammlung, oder?
Das habe ich in meiner Sammlung quasi gehabt. Und als Sarah letztens hier war, habe ich gesagt, ey, nimm mal ein paar Sachen mit und lern die mal. Wenn du eh da 1000 Sachen immer lernst, dann zocken wir die mal einfach so ein bisschen weg quasi. Und dann hat sie das Rick and Morty Game, ich weiß gar nicht, wie es hieß, der Untertitel, Verlorenen Raum und Zeit, oder weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein Spieleschmiedetitel mal gewesen. Und da muss ich auch sagen, ich habe jetzt von Rick and Morty nie komplett gesehen. Ich habe, weil ich das Game mir gezogen hatte, weil es so geil aussah, habe ich angefangen, Rick and Morty zu schauen und bin irgendwie so, sag mal, zwei Drittel, drei Viertel bin ich durch die erste Staffel nur durchgekommen und habe es mir dann einfach nicht weitergezogen, weil irgendwie auch so witzig es quasi ist, Zeichentrick zieht bei mir einfach nicht mehr so wie früher. Das ballert halt eben einfach irgendwie nicht mehr. Obwohl das alles eigentlich genau so mein Humor ist, was da irgendwie passiert, diese kranken Sachen und so weiter und so fort. Digga, und dann, ey, spiele ich dieses Rick and Morty Game. Worum geht's? In der Mitte hast du quasi die Garage und eigentlich ganz geil. Jeder hat so einen kleinen Sichtschirm und dahinter hast du quasi so einen Zahlenraster und die ganzen Orte sind verschiedene Dimensionen auf dem Spielplan. So. Und du hast dann zwei Plättchen und dann kannst du quasi verdeckt aussuchen, in welchen Dimensionen Rick und Morty halt eben unterwegs ist halt eben. Morty ist der Junge, ne?
Ja.
Genau. So, Morty ist so ganz witzig, kann immer nur in einer Dimension quasi gleichzeitig sein. Rick kann aber in einer oder in zwei Dimensionen gleichzeitig unterwegs sein mit seinen Experimenten und darum hantieren. So hängt dann quasi so zwischen den Zeilen. Dann hast du quasi gewisse Handkarten, die du quasi ausspielen kannst, um da Sachen mitzumachen, die dir dann zusätzliche Effekte und so weiter geben. Die kannst du dann aber nur ausspielen, wenn du auch im richtigen Universum dafür bist, sozusagen. Ja, und das, glaube ich, wirkte so, als wäre das auch richtig nah an diese Serie quasi angekoppelt, dass du dann Charaktere, die in der Zeichentrickserie nur in einem bestimmten Universum vorgekommen sind, auch nur dann ausspielen kannst, wenn zumindest einer von beiden oder je nachdem, wie das dann in dieser Serie gewesen ist, auch dort verortet wurden, so. Und hinter dem Sichtschirm packst du ihn halt eben aus, setzt ihn da rein und dann wird aufgedeckt. Jeder platziert dann seine Chips, wo er quasi ist, sein Rick und sein Morty. Und dann sammelst du da quasi alle Ressourcen sozusagen ein auf dem Ort, der da ist. Musst die aber sharen, wenn auch jemand anders da ist. Das heißt, du willst eigentlich nie da sein, wo ein anderer Rick ist oder ein anderer Morty, weil es dann ja quasi zu so einer Dimensionsstörung oder wie auch immer kommt, weil die können ja nicht beide gleichzeitig, also zwei verschiedene, weißt du, das ist wie so der Effekt bei Zurück in die Zukunft, weißt du, wenn er auf einmal seinen Vater oder so trifft halt eben, dann gibt's halt so eine
Rick
Störung.
Rick und Morty hast du merkst du ja auch, das ist thematisch auch, also es ist ja sozusagen die extremere Version von Zurück in die Zukunft.
Ja, so wenn du so willst, genau so ist halt irgendwie. Eigentlich total geil, es bietet halt eben total viel, ja.
Aber und vor allem, man hat sich aber Gedanken gemacht.
Ja, man hat sich Gedanken gemacht, aber das Game ist brokey, mokey as fuck gewesen. Ja. Weil, wenn du nicht die passenden Karten hast und hast halt nur eine Karte, die kannst du, da zum Beispiel Requirement, du musst in Dimension 5 sein und du musst in Dimension 2 sein. Dann hast du aber gar keine andere Karte, wo eine 2 oder eine 5 drauf ist, ja. Das heißt, du kannst, egal wie du dich platzierst, du wirst eine Karte spielen können. Wenn andere aber eine Karte haben mit mehr Fünfen, sage ich jetzt mal, dann gucke ich einfach, dass Morty in der fünften Dimension sozusagen ist. Ja, und weil Rick kann zwischen den Dimensionen auch noch reisen. Das heißt, du kannst theoretisch irgendwo sein, ballerst die erste Karte aus, reist mit ihm in die nächste Dimension, um die nächste Karte zu zünden. Und dann kann das so eine Aufwärtsspirale geben. Aber es kann einfach sein, dass du auch komplett zwischen den Dimensionen stuck bist, kannst halt eine Karte spielen und mehr passiert halt eben überhaupt gar nicht. Dazu kommt, die Karten sind alle ekelhaft, die zerstören was, die nehmen was weg, die töten was aus deiner Auslage. Ja. Und das heißt, du kommst auch kein Stück voran. Und wenn du dann eh nur geschafft hast, eine Karte auszuspielen, der Nächste ist dran und fickt einfach deine Karten, weil er von jedem eine Karte aus der Fünferdimension wegfickt. Und das ist halt vielleicht deine einzige Karte hier links. Dann bist du sofort wieder auf Anfang des Spiels resettet, wenn du so willst. Weißt du, extrem glücksabhängig, total frustig. Die Idee dahinter ist insane. Das Artwork ist auch alles aus der Serie, dementsprechend insane, wirklich. Diese ganzen Charaktere, die da auftauchen und das, was die machen von den Effekten und so, insane. Aber das Spiel funktioniert leider kein Stück. Ich wollte es dann, also erst war es dann so, dass ich dann schon so eine Fresse gezogen habe, dass ich mir schon schlecht vorkam, so wie Dominik sich eigentlich immer viel spielen
müsste. Dass du aufhören wolltest.
Weißt du, so, ja, ich hätte am liebsten schon Tableflip gemacht. Ich sag, Digga, komm, wir packen was ein und zocken was anderes. Hab dann meine Fresse gehalten, aber Sarah hat es dann an meinen Augen schon abgelesen. Ja, komm, wir machen den Stapel was kleiner, dann ist es ein bisschen schneller quasi vorbei. Dann ging es aber trotzdem bupp, schnell. Dann hab ich gesagt, komm, alles klar, tu die Karten wieder drauf. Wir spielen es jetzt wenigstens noch zu Ende, damit ich es nicht abgebrochen habe, sondern damit wir es wenigstens bis zum Ende einmal testen konnten und entsprechend quasi auch beurteilen konnten, richtig? Das haben wir dann quasi gemacht. Für mich war sofort klar, das Ding ist raus, das Ding ist dead, das Ding ist tot. Und der Tommy, der Idiot, hat es für einen Fünfer dann mir abgekauft. Nachdem ich ihn 10-mal erinnert habe, ey, 5 Euro her, 5 Euro her, hey, hier dein Game, hier, nimm's endlich.
Ja, aber jetzt allein
bloß nicht wieder zurück nach Hause, ja, und
da kann man, ohne Rick and Morty. Da kann man schon wieder sagen, Rick and Morty Ding, IP ist halt auch wirklich geil, und wenn er sagt, für 5 Euro nehme ich's mit, Alter, stell ich's mir ins Regal, spiel's vielleicht nie wieder, aber sieht halt cool aus, dann kann ich's schon verstehen.
Ja, aber es hätte bei mir nur Sprit verschlungen, weil es das Auto wieder mehr gewogen hätte auf dem Weg.
Ich weiß nicht, wann wir abrappen wollen. Ich wollte gerne nochmal deine Meinung zu Dogs of War hören, Alter.
Ja, ach, grundsätzlich, Digga, ich habe auf dem
weil ganz
so
kurz
viele Dogs Sachen of, gespielt. Und,
weil Dogs aber, of War wurde ja Gamefound ist da jetzt zu Ende gegangen. Da haben sie eine neue Version gemacht mit Shut Up and Sit Down zusammen in Kooperation, neu aufgelegt. Keine Ahnung, warum es auf diese Art und Weise gemacht wurde, aber sie haben es auf jeden Fall neu aufgelegt, und du hast es ja dann jetzt in der alten Version einmal gezockt.
Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, bevor wir abrappen, ich gehe noch auf jeden Fall mal ausführlich darauf ein. Ich habe das Ding gezockt. Olli und Dani sind mal so langer Zeit wieder da gewesen. Schöne Grüße. Und der Olli beschwert sich immer, dass wir so wenig miteinander spielen würden. Zumindest kommt mir das immer so vor und macht mir dann immer so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, weil er sagt, ich würde seine Perlen würde ich quasi umschiffen. Seljuk hält es gerade auf jeden Fall auch in der Hand. Ihr müsst wissen, dass Dogs of War ist auf der Spielemesse vor 3 oder 4 Jahren im Restetunnel rausgefickt worden. Ich keine Ahnung, für 10 Euro, 15 Euro auf dem Gebrauchtmarkt hast du da gar nichts für bekommen, weil ein Spiel, was neu 15 Euro dann gekostet hat oder 10, ne, ist aber eine ganz normale Verpackungsgröße, die man hat. Jetzt denken viele schon, was, wieso hat der Seljuk das im Regal? Seljuk hat ja da schon mal drüber gesprochen. Und ich habe damals auch, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nur mit einem Ohr.
Ja, klar, natürlich, gehört. So wie jedes Mal.
Ja. Solange du es weißt, ist es ja in Ordnung, Seljuk. Dann kannst du das ja
kurz. Normal, ich bin's gewohnt.
Grundsätzlich hat jeder einen Charakter sozusagen mit ein paar Figürchen, und in der Mitte gibt es Schlachtfelder. Es gibt verschiedene Häuser. Und mit einer Siegpunktleiste, wo die Häuser drauf vorrücken können, wenn die Schlachten gewonnen haben. Wenn die Schlachten verlieren, fallen die quasi zurück. Am Anfang bekommt jeder eine Karte, und das gibt dann quasi extra Punkte am Ende des Spiels, wenn dieses Haus vorne ist. Das ist dann so ein bisschen so wie Heimlich und Co., wenn ihr wollt, ja. Eine Fraktion seid ihr extrem zugewandt und wollt eigentlich, dass die gewinnen, aber es soll nie so richtig auffallen, dass ihr diese Fraktion sozusagen supportet, weil sonst werden die anderen sich dagegen stellen, damit ihr am Ende halt eben mieser dasteht sozusagen. Das heißt, du willst deine Fraktion immer ein bisschen supporten, aber auch nicht zu heftig supporten, damit es niemandem auffällt. Und gleichzeitig bist du natürlich total lucky, weil du musst dann ja auf Bluff auf andere Häuser sozusagen im Kampf gehen und freust dich dann, wenn andere mit deinem Haus bluffen wollen, um dich weiter nach vorne zu bringen. So, richtig so? So. Die Karten sind ganz rudimentär, also am Anfang werden die Häuser alle gemischt, das heißt, es kämpft immer ein Haus gegen ein Haus, und das ist von Runde zu Runde zufällig, wird es einfach verteilt. So, das heißt,
das sind ja drei Lanes, und auf allen Lanes ist ein Schlachtfeld sozusagen.
Genau. Und 6 Häuser gibt es quasi, ne? Und auf diesen 3 Schlachtfeldern wird quasi gekämpft. Und auf jeder Seite des Schlachtfelds sind auf dieser Karte, die da liegt, so 9 Einsatzfelder sind es, glaube ich, so Arbeitereinsatzfelder, ganz normal auf dieser Karte so. Und wenn ich dann dran bin, kann ich quasi einen meiner Worker oder Kämpfer oder wie auch immer
Soldaten
auf eine Seite setzen und nehme mir dann auch direkt die Belohnung, wenn denn einer auf diesem Feld drauf ist, kann mir die eincashen, dann gibt's extra Kampfkarten und so weiter. Und immer wenn ich einen Worker halt eben einsetze, muss ich auch eine Kampfkarte auf die Seite des Schlachtfelds spielen. Und dann ist es so ein bisschen wie Tauziehen. Spiele ich jetzt quasi eine Kanone da rein, die hat eine Stärke von 7, sage ich jetzt mal, dann ziehe ich den Marker in Richtung auf dem Schlachtfeld 7 Felder in meine Richtung so. Wenn der andere dann auf die andere Seite einen Worker einsetzt, ja, dann zieht er es wieder 5 in die andere Richtung und so weiter. Man kann sich aber auch vermischen. Das heißt, ich kann dann auch sagen, ey, Olli, komm, helf mir mal hier, komm da mal rein, geh mal, komm hier, da sind noch ein paar geile Felder frei und dies, das, tralala und hopsassa. Ich hatte mir viele Geld, also was man wissen muss, diese Kampfkarten kosten Geld. Das heißt, die kann man am Anfang der Runde sich immer kaufen, und je besser die Kampfkarte, desto mehr kostet die halt eben auch. Ihr dürft nie vernachlässigen, dass ihr diese Kampfkarten braucht. Das heißt, ihr braucht auch Geld. Und Geld ist eine Rarität quasi in diesem Spiel. Das heißt, wenn ihr am Anfang aus dem Vollen schöpft, müsst ihr immer gucken, wie ihr am Ende noch, was ihr noch entsprechend halt eben über habt. Pro Runde schaltet ihr dann immer mehr Kämpfer frei. Es wird, glaube ich, über 4 oder 5 Runden wird quasi gekämpft, sodass ihr erst am Ende dann eure volle Anzahl von 5 Figuren, glaube ich, habt. Oder ich glaube, es gibt 6 sogar, weil über eine bestimmte Aktion, Einsatz auf der Karte, kriegt ihr dann noch einen Kämpfer dazu, den ihr auch noch quasi irgendwie benutzen könnt. Und dann gibt's am Ende Belohnungen. Die Schlachtfeldbelohnungen liegen auch offen aus. Die kann man da quasi immer sehen. Das heißt, wenn ihr die Mehrheit quasi auf der Siegerseite habt, weil sich ja die Kämpfer von Leuten auch vermischen können, bekommt ihr die Schlachtfeldbelohnung nur für euch. Und alle, die beteiligt waren, kriegen aber so viel Siegpunkte, wie feindliche Kämpfer auf der anderen Seite sind. Das heißt, man muss immer genau gucken, wo gehe ich rein, wo butter ich rauf, wen unterstütze ich quasi jetzt. Gleichzeitig will ich auch weiter mein Ziel vorantreiben. Und ihr habt trotzdem auch die Möglichkeit, während ihr diese eine Startkarte habt, wo schon Schilder drauf sind von diesem Haus, was ihr supportet, euch auch Schilder anderer Fraktionen über diese Einsatzfelder zu gönnen, die am Ende dann alle so viel Punkte wert sind, wie auf dieser Häuserleiste das Ding vorangeschritten ist. Habt ihr das blaue Haus unterstützt und habt quasi 3 blaue Schilder und das ist am Ende auf 10, sage ich jetzt mal, dann bekommt ihr 30 Punkte. Also ist dann jedes blaue Schild 10 Punkte wert. Und so summiert sich das quasi alles ein bisschen zusammen. Also Selch, ich kann mir vorstellen, wie ihr das quasi zockt. Der Olli hat gesagt, wir haben so eine extrem lebhafte Runde und es ist mit Beleidigen und reinlabern und reinbaiten und kommen mit hier rein und war am Ende verhältnismäßig enttäuscht, weil wir eine extrem verbohrte Runde hatten.
Weil niemand
Jeder ist halt wollte. Eben von uns schon Kennerspieler Plus sozusagen gewesen. Alle hatten Pokerface, durchgehend Steinmaske auf dem Gesicht. Mhm. Jeder hat sein eigenes Ding gekocht, wollte sich nicht in die Karten schauen lassen, anmerken, was halt eben sein eigenes Problem ist. Und dementsprechend hat Olli am Ende gedacht, das Game hätte nicht so gezündet, weil wir nicht so diese Schreierei gehabt haben, sondern alle eher auf diesen ernsthaften Sneaky-Mode das irgendwie gespielt haben. Und ich muss sagen, da ist er quasi dann auch einem falschen Eindruck aufgesessen. Ich fand, das Spiel hat richtig Bock gemacht. Also ich fand, es war wirklich, wirklich cool, weil es ein kleines Spiel in einem größeren Gewand, sage ich jetzt mal, wo du trotzdem gute Möglichkeiten hast, dich einzufühlen, dich zu verbessern und auch ein Ticken dein Bauchgefühl mit deinem Kopfgefühl so in Einklang bringen muss, um dir klar zu sein, wo gehst du rein? Du musst vorausschauend denken, der andere hat noch so viel Arbeiter, was könnte der für Interesse haben? Vielleicht dir auch merken, wo ist der in der letzten Runde reingegangen? Welches Haus hat er denn in der letzten Runde immer so unterstützt? Das heißt, dass du so diesen klitzekleinen Memory-Deepness-Effekt irgendwie auch noch mit da drin. Und ich fand, es ist extrem vielschichtig. Was ich jetzt ein bisschen komisch halt eben finde, das Game darf man nicht vergessen, ist einer der Kickstarter der ersten Stunde, ja? Also Kickstarter der ersten Stunde, das heißt, es sieht nicht aus wie ein modernes Game und es ist wahrscheinlich auch nicht zu Ende gedacht wie ein modernes Game. Und das merkt man daran, dass der Autor im Nachhinein noch diverse Regelanpassungen vorgenommen habt, die euch natürlich nicht zur Verfügung stehen, wenn ihr das erste Ding da am Start habt. Zum Beispiel werden halt eben auch Arbeiter irgendwie getötet oder irgendwie war das so, wenn ab einem gewissen Scale, selbst wie war das noch halt eben, wenn du auf Anschlag eine Fraktion in bei diesem Schlachtfeld kommt, dann passiert irgendwie noch irgendwas Besonderes oder gibt's noch extra?
Ja, Punkte, kann sein. Bei mir ist schon so lange her, dass es
gibt. Auf jeden Fall nehmen wir an, die Skalen gehen auf jedem Schlachtfeld bis zu 12. Dann ist laut Originalregel, wenn eine Seite auf 12 anschließt, passiert der anderen Seite irgendwas Schlechtes oder so. Irgendwie müsst ihr das vorstellen. Das ist dann nachher irgendwie adjusted worden. Das ist dann doch bei 8 eher schon quasi passiert. Und jetzt kommt dann diese Neuauflage, da ist dann wieder rumgeschraubt worden. Das heißt, seine aktuelle Regel ist wieder außer Kraft gesetzt worden.
Und vor allem, er hat sie anscheinend noch gestreamlined. Er hat aus wie viele Runden ging gespielt?
Ich glaube, aus 5 Runden geht es jetzt quasi 3 Runden, glaube ich, nur noch.
Ja, keine Ahnung, warum auch immer. Wo ich bedenke, so, es ist der, man spielt, also nach 3 Runden das Spiel zu beenden, also ich weiß nicht, das wäre für mich unbefriedigend.
Ja, übertrieben. Also
muss aber rein sagen, vom Konzept her hast du verstanden, warum man von diesem Spiel begeistert sein kann?
Ja, weil Digga,
es gibt
richtig geil.
Es gibt wenig Spiele, die so funktionieren auf diese Art und Weise.
Ja.
Also vergleich es mal mit irgendeinem Spiel. Du wirst eigentlich keins finden, wo du sagst, ja, das ist genauso wie das. Ja, ja. Und es ist konfrontativ, es hat was Belohnendes, aber es hat auch was Sneakiges, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, wie gesagt, ich habe irgendwie gerade Bock, dass ich das eventuell morgen auf den Tisch hole, Alter. Ich
glaub, ja, ist geil. Aber muss man auch sagen, ist jetzt auch kein Spiel, was du irgendwie nur zu dritt oder so zocken kannst. Also wenn du das,
ich weiß also nicht. Ab vier.
Ja, ich glaube, es geht bis zu fünf, glaube ich, vier oder fünf. In dieser alten Version, Digga. Und je mehr Leute, desto besser ist, genau wie bei Unfinished Business, desto mehr ist los, desto mehr kann man reinsneaken. Du bist dann auch mal mehr dazu geforst, eine wichtige Entscheidung zu treffen, weil natürlich die Einsatzfelder für deine Kämpfer mit Belohnung aufgedruckt, die sind dann natürlich auch rarer, weißt du? Weil wenn, die werden dann halt immer weggeschnappt und dann fühlt es sich auch ein bisschen worse an, irgendwo einen reinzusetzen, wo es dann
aber ich kann auch, eine extra kann auch
Belohnung sagen, mehr gibt und so weiter.
Aber ich kann jetzt auch sagen, auch wenn es jetzt so rüberkommt, als wenn wir irgendein Game hypen oder sowas, ich habe es bei mir gerade geschaut, ich habe es zu seiner Zeit mit einer 7 bewertet. Also es ist jetzt kein überkrasses Game oder sowas, aber Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Game, ich habe das für 15 Euro gezogen.
Ja.
Inzwischen sind die Preise zwischen, was weiß ich, zwischen 15 und 35 Euro oder sowas. Also auch für einen 30er finde ich das Game, so opulent wie es auch ist, wie es auch präsentiert wird, finde ich, es ist ein guter Schnapp und kann man auf jeden Fall machen. Die Neuauflage fand ich echt bescheiden. Ich finde wirklich die Neuauflage, wie sie es gemacht haben, fand ich echt nicht gut. Die haben auch ein Upgrade-Kit gegeben für die alte Auflage, was halt auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Der einzige Scheiß ist, was mir so fehlt und wo ich auch immer wieder mal schaue, ist, es gibt halt noch mal vier weitere Fraktionen, die du dir besorgen kannst, aber da zahlst du, glaube ich, pro Fraktion, Alter, 70, 80 Euro dafür oder sowas. Absoluter Bullshit. Genau. Nee, aber
vielleicht noch kurz, bevor wir da jetzt komplett schließen für heute, noch die negativen Sachen, die mich an dem Game einfach ein bisschen gestört haben. Die Miniaturen sind einfach so ass, Digga. Warum habe ich einfach so Köpfe mit so Hüten? Und manche, Digga, das sieht dann noch nicht mal
auf die rosa Kopf.
Das sieht dann so aus, als würde man höchstpersönlich Toad von Mario da einsetzen. Aber wenn man da genau guckt, ist das einfach nur so ein kleiner Kopf mit so einem riesigen,
das sind so Büsten. Riesigen
Hut. So, das passt halt gar nicht. Warum habe ich da nicht einfach irgendwelche Krieger in meiner Farbe, die ich da irgendwie einsetzen kann? Ja, also das hat mir überhaupt gar nicht gepasst. Und was mir auch nicht gepasst hat, jedes dieser Häuser hat auf seinem Sichtschirm außen so eine Spezialfähigkeit abgedruckt. Mhm. Und diese Spezialfähigkeiten kommen mir auch alles, also kam mir wirklich alles andere als Balance.
Ja, ja, sagen viele. Also, dass die Spezialfähigkeiten jetzt in der zweiten Edition wahrscheinlich gereworked wurden und dass die jetzt gebalanced wurden, weil in der ersten Edition wahnsinnig gebalanced. Aber whatever, Alter, das Game ist ein Fun-Game. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Und ich finde halt für den Preis, was du da bekommst, finde ich halt irgendwie cool.
Ja, ja. Also, ich glaube, da hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So. Wir haben auf jeden Fall noch mehr Sachen da irgendwie gezockt, aber wie gesagt, nächste Woche ist auch noch ein Podcast und da haben wir dann noch ein bisschen was überzulabern. Es geht ja noch, wir müssen ja auch noch unsere Messe Most Wanted müssen wir noch machen, Sage.
Ja, vielleicht reden wir nächste Woche mal auch über die Messe und was uns da so erwartet. Mal gucken.
Mal schauen halt eben. Wir lassen uns einfach mal überraschen halt eben. Du weißt, was interessiert uns nächste Woche Donnerstag, das Geschwätz aus Folge 258, Leute. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das waren Selçuk und Digga hier aus der Zentrale, aus der Miebelporn-Zentrale. Und wir hören uns auf jeden Fall dann nächste Woche Donnerstag wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Grüße gehen raus an die Podcast-Hörer, Leute. Und schreibt gerne weiter schön fleißig Kommentare, wie Selçuk gesagt hat, gerne bei Spotify, weil da entgehen sie uns halt eben manchmal nicht so sehr. Manchmal schlüpfen sie dann so ein bisschen durch und dann kommen wir erst später, finden wir die und dann ist für uns auch manchmal ein bisschen blöd, dass wir dann nicht mehr genau wissen, was der Bezug da ist. Gerne auch, Leute, nochmal eine kurze, wenn ihr irgendwas random schreibt zu Folge 2 und 23, worum es vielleicht auch ging, damit man auch der Zuhörer oder die Zuhörerin das irgendwie die Verknüpfung herstellen kann. In dem Sinne, Leute, sind wir raus. Und schaut gerne nochmal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei, Leute. Boardgame Digger, da geht auch in letzter Zeit einiges irgendwie ab und versucht das alles mal ein bisschen zu beleben. Das funktioniert aber nur, dass wir da wieder vernünftigen Content machen können, Leute, wenn ihr da einschaltet, wenn ihr kommentiert. Wir müssen den Algorithmus mal wieder ein kleines bisschen in den Arsch treten und ein bisschen ankurbeln. Und ich glaube, dann wird das noch eine runde Sache. Und in dem Sinne, tschüss mit Ös, es war ein Selçuk und Digger, bis dann. Ciao, ciao.
Peace, Leute.
Aloha Leute, Selçuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen. Oder schaut einfach in die Shownotes, Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.